palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Das war sie also. Die Serie A-Saison 2021-22 ist zu Ende. Heißt aber noch nicht, dass wir hier am Ende sind. Serie Amore wieder am Start. Wahrscheinlich sogar nächste Woche auch nochmal. Das hier ist aber heute der große Saisonrückblick. Und wir müssen gratulieren. Nach Mailand gehen die Grüße an die Rossoneri. Meistertitel der 19. Und wenn ich wir meine, dann können wir zu dritt gratulieren heute. Zum einen Marius Soike, wie immer, wie gewohnt, wie ihr es kennt, am Start in Hamburg. Grüße.
Grüße nach München.
Und wenn ich sage Saisonrückblick, erinnert ihr euch vielleicht, wir haben auch eine Saisonvorschau gemacht und gedacht, in dieser Konstellation macht das durchaus Sinn, wenn wir uns wieder treffen. Deswegen ist Christian Bernhard wieder zu Gast. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich habe gerade schon gesagt, wir dürfen gratulieren. Dann lasst uns doch direkt mal mit Platz 1 anfangen und ein paar Lobeshymnen abfeuern auf das Team, auf den Trainer Stefano Pioli. Sein allererster Titel überhaupt. Ich hoffe, er ist gesund wieder in Mailand angekommen. Seine Glatze wurde liebkost das eine oder andere Mal. Etwas, da muss ich mal an der Stelle, fällt mir schon ein, diese komplette Distanzlosigkeit einiger Fußballfans gepaart mit Selfie-Wille und unbedingt Bedürfnis, sich da selber noch zu fotografieren, holt mich irgendwie nicht komplett ab, so bei den Platzstürmen. Wie ist es bei dir, Christian? Wie hast du das gestern so wahrgenommen?
Ja, ich bin völlig bei dir. Vor allem, es gab ja auch die Szene, wo er dann wahrscheinlich was sein Enkel auf dem Arm hatte und da war dann auch kaum Distanzlosigkeit da, wo ich mir denke, ja gut, spätestens wenn ein kleines Kind dabei ist, dann sollte man vielleicht das Ganze ein bisschen sensibler angehen. War wahrscheinlich sehr, 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 aber was heißt wahrscheinlich, ich streiche das wahrscheinlich, unfassbar viel Euphorie da, wo solche Dinge dann etwas unter den Tisch gefallen sind. Aber ich glaube, es war im Großen und Ganzen doch Ausdruck sehr, 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 sehr großer Freude. Ich glaube, ich möchte niemanden böse.
Das glaube ich auch. Da sind dann zwischenzeitlich sogar irgendwie zwei Kapos, glaube ich, von der Kurva Sud da eingeschritten und haben ihm ein bisschen den Weg wieder zurück auf die Tribüne freigemacht. Das ist also nur der Randaspekt.
Ich fand es tatsächlich überraschend, dass sie dann doch so schnell wieder auf die Tribünen rauf sind.
Also das stimmt.
Sie vorher den Platz gestürmt haben und dann da sah es eigentlich so aus, als wäre ja die normale Meisterfeier gar nicht in dem Rahmen möglich.
Naja, aber der Stadionsprecher war auch so der gute Heiner Gänzler, ne? Der hat er vermintelt. Hat da, glaube ich, relativ deutlich ihm gesagt, dass, naja, wenn der Pokal irgendwann noch hochgehoben werden soll, dann müsst ihr jetzt irgendwann noch mal einmal kurz Platz machen, bitte. Und das haben sie dann doch gemacht. Und dann war es lang und ausführlich, die Meisterschaftszelebrierung. Jeder Spieler einzeln rausgekommen. Eigentlich ganz cool. Jeder hat auch so seine kleine Geschichte. Müssen wir kurz einmal über, wenn wir jetzt gerade eben noch so beim Gossip sind, über Zlatan sprechen. Ich weiß nicht, Marius, ist das kultig oder war es schon wieder zu kultig? Hier mit Zigarre und Champagner und...
Ich fand es eigentlich seinem Status angemessen, dass Bakayoko dann quasi auf die gleiche Art rausgekommen ist. Da dachte ich dann, ja gut, okay, natürlich darf der auch feiern, aber... Also Bakayoko ist natürlich nicht Zlatan. Und
er hat aber das Gefühl...
Aber gut, er darf auch trotzdem auch die
Zeit. Er hat auch Spaß gehabt.
Und das Gefühl, ist ja ganz klar.
Also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, als sei Bakayoko so ein bisschen da der Klassenclown und irgendwie doch ganz relativ beliebt.
Ja, vielleicht ist er ja auch so ein Spieler, der wichtig für die Kabine ist. Auch wenn er es auf dem Platz nicht so häufig war.
Christian, glaubst du auch vielleicht, dass er ein Kabinenspieler ist? Sah ja danach aus, auf jeden Fall.
Ja, die Bilder haben es definitiv hergegeben. Also wenn man sich auch angeschaut hat, wie die anderen Spieler ihn gefeiert haben, als er da einzog wie der große König, gehe mal stark davon aus, dass er ja mit seiner Präsenz in der Kabine da auch seinen Teil beigetragen hat. Auf dem Platz war sein Beitrag ja doch ziemlich überschaubar. Da waren dann die Kollegen Tonali, Benacer und Kessié doch ein Stückchen vor ihm.
Ja, aber zumindest ist er, haben wir Bakayoko einmal untergebracht. Ich finde, das muss irgendwie schon sein. Jetzt sind wir die ganze Zeit schon bei den Feierheiten. Das ist Feiereien, weil das irgendwie natürlich so der letzte Eindruck ist, der hängen geblieben ist. Aber lass uns doch zumindest mal auch, was den Spieltag angeht, von vorne starten. Ich muss sagen, der Kollege, der das Drehbuch geschrieben hat, der bekommt auf jeden Fall keinen Job irgendwo bei einer Krimiserie. Ausgangssituation war klar. Marius, du hast es ja eigentlich ein bisschen, du hast ja zumindest auch versucht, Spannung herzureden. Ich weiß nicht, ob wir es uns alle verschrien haben, aber wie schnell war dir klar, dass das nichts mehr mit Spannung wird?
Eigentlich von vornherein so ein bisschen. Also ich habe ja auch das dann die Konferenz geguckt und eigentlich ab dem Beginn, wo nach Sassuolo geschaltet wurde, ins Milan Heimstadion 2.0, die haben ja so krass nach vorne gedrückt, nach vorne gepresst und Sassuolo hinten reingedrückt und Chancen am Fließband gehabt ab der zweiten Minute oder so, dass eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis da irgendwie das Tor oder die Tore fallen. Und ja, genau so ist es dann ja auch gekommen. Und ja, man hat nicht abwartend gespielt, sondern quasi sein Heil in der Offensive gesucht. Und da man ja auch weiß nicht, Sassuolo, die bolzen nicht hinten raus, die wollen rausspielen, wenn man dann da krass raufpresst und auch so viel Motivation drin hat, dann wurden die einfach überrollt. Und ich wäre ja niemanden für ein paar aus der Community haben ja schon ihre Elf der Saison aufgestellt. Und ich will da niemanden beeinflussen, aber ich glaube, mein MVP-Guess hat sich auch zementiert so ein bisschen gestern Abend.
Das Ding ist halt auch tatsächlich, bei Sassuolo diese Art und Weise, wie sie Fußball spielen lassen wollen, oder dass der erfordert schon auch höchste Konzentration. Und ich weiß nicht, Christian, ob das dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr gegeben war. Also klar, Tore kassieren sie eh immer viele. Aber das war schon bemerkenswert dämlich, wie sie hinten die Bälle hergeschenkt haben teilweise.
Ja, finde ich auch. Aber ich finde, da trifft halt beides zu. Also das eben, dass Sassuolo halt eben so spielt. Und ich finde halt auch das, was Marius gesagt hat. Erst Milan hat genau am Ende, im letzten Spiel, das gemacht, was sie eigentlich die ganze Saison ausgezeichnet haben, nämlich dieser mutige Ansatz. Und ich finde auch in dem Spiel, Pioli hat es immer wieder geschafft, auch sich auf den jeweiligen Gegner auch immer was, ja, ganz Passendes einfallen zu lassen. Und das, was Marius angesprochen hat, bin ich mir sicher, dass das große Thema in der Milan-Kabine war, dass Sassuolo spielt von hinten raus. Deswegen machen wir so viel Druck und so ein, ja, nachhaltiges Pressing, dass wir sie zu Fehlern zwingen, dass es dann solche Fehler sind, muss vielleicht nicht unbedingt sein, dass du ins Dribbling da hinten zweimal gehst, aber Sassuolo steht ja für das. Und wenn ich so die letzten Wochen zurückdenke, wenn ich ansehe, wie Pioli zum Beispiel gegen Hellas leichte Anpassungen gemacht hat, wissend eben, dass Hellas dieses 1-gegen-1-Pressing mehr oder weniger übers ganze, oder 1-gegen-1 übers ganze Feld spielt, wie er da Tonali weit bis an gegnerischen Strafraum reingezogen hat. Also ich fand, das war jetzt schon auch nochmal ein schlüssiges Bild dafür, dass Milan nicht nur mutig die ganze Saison gespielt hat, sondern auch immer wieder die richtigen Ansätze gegen den jeweiligen Gegner gefunden
hat. Und im Meazza war dann auch relativ schnell klar, ich weiß nicht, wann die Spieler das erste Mal mitbekommen haben, dass da wahrscheinlich nichts geht. Man hat den dann das ein oder andere Mal auch, finde ich, irgendwie wirklich angemerkt. In der ersten Halbzeit wollte der Ball gar nicht rein. Für mich die Szene aus diesem Spiel ist in der Halbzeitpause, wie Ivan Perisic dann beim Weg wieder nach draußen einer der Ersten ist und auf die Teams warten muss und dann fast eine Minute da im Kabinengang sitzt. Da schien die Enttäuschung da ist. Wir haben dann trotzdem noch 3 Tore gemacht, 3-0 gewonnen. Aber klar, das war dann irgendwie hinten raus nicht mehr überraschend. Den einen oder anderen Spieler ist es dann doch noch überkommen, dass nur vielleicht das Tagesaktuelle von Inter, über die können wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlich sprechen. Aber Christian, weil du gerade auch jetzt schon so lange oder öfter den Namen gesagt hast, Marius, du hast ja natürlich einen Spieler-MVP, aber ich würde ganz gerne mit euch auch trotzdem noch mal über das, was Pioli da abgerissen hat, sprechen. Also wenn wir uns überlegen, da vor 2,5 Jahren kam er, zu dem Zeitpunkt, als er kam, ich finde, das geht nicht nur da los, wo er dann hätte schon fast wieder entlassen werden sollen, sondern es geht ja eigentlich schon mit seiner Ankunft los, davor noch mit Giampaolo und Milan wirklich schlechte Zeiten durchlebt. Und wenn ich ein bisschen so, auch glaube ich, meinen eigenen Eindruck von damals und das, was man so von den Milan-Fans gelesen hat damals in der Retrospektive, Marius eigentlich so wirklich haben wollte, den auch keiner am Anfang, oder?
Nee, also als das verkündet wurde, da war eigentlich die Meinung einhellig, okay, hoffentlich kriegen wir einigermaßen vernünftig die Saison um und dann schauen wir mal weiter. Und dann war es ja tatsächlich auch so, dann wurde mit Ralf Rangnick verhandelt, aber sich dann eben letztlich für Pioli weiter entschieden und Hut ab Maldini und Co. vor dieser Entscheidung, also auch zu dem Zeitpunkt, auch obwohl das nach dieser Corona-Pause ja diese erste wahnsinnig starke Phase von Milan war, wo sie sich dann ja auch in die Champions League nicht oder doch gekommen sind oder nicht gekommen sind, weiß ich gerade nicht mehr so genau, war ja, da hat man schon gesehen, in welche Richtung es mit Pioli gehen kann, aber trotzdem hätten auch da die wenigsten wahrscheinlich gesagt, okay, in 2 Jahren stehen wir mit ihm auf jeden Fall ganz oben. Und ich finde auch, dass was Christian gerade schon gesagt hat, dass er sich so einstellen kann, mittlerweile auch auf die Gegner und taktische Kniffe findet, um da dann die Spiele zu Milans Gunsten zu entscheiden. Das spricht ja auch für seine Weiterentwicklung als Trainer, denn ich glaube, das hat man ihm vorher nicht zugetraut, auch aus seiner Zeit bei Inter und so weiter und den anderen Stationen, den vielen anderen Stationen, die er schon hatte, kannte man das nicht. Und so wie sich die Milan-Mannschaft insgesamt diese Saison weiterentwickelt hat, gilt das eben genauso auch für ihn. Und ja, der größte Part an dieser Meisterschaft gebührt ihm natürlich, auch wenn man im Zweifelsfall dann doch meistens immer eher den Fokus auf den Spielern hat.
Also Props auf jeden Fall auch für diese Kontinuität. Anscheinend ja Kontinuität im Fußball doch etwas, das Erfolg bringen kann. Christian, was würdest du denn sagen? Hast du irgendwie einen Moment oder wo du selber mal gemerkt hast, dass es bei Pioli selber Klick gemacht hat? Oder ist es eine kontinuierliche Entwicklung auch bei ihm aus Trainerskill-Sicht? Und was glaubst du denn, ist so seine größte Stärke?
Also ich würde sagen, die ganze Geschichte ist eine Geschichte des Vertrauens, würde ich mal sagen, weil Maldini und Massara da eben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, ihm auch den Rücken gestärkt haben. Und man darf ja nicht vergessen, ganz am Ende, am Anfang, Marius hat es ja auch schon angesprochen, da hat ziemlich lang der Hashtag Pioli out unter den Milan-Fans getrendet. Also als der kam, war wirklich nicht so schön, dass du da bist, quasi. Und Pioli hat auch mal erzählt, es gab am Anfang auch, musste auch mit den Spielern erst eine gemeinsame Linie finden. Er hat gemeint, Kessier und Calabria zum Beispiel, die sind nicht so zurechtgekommen mit dem, was er so für Ideen hatte. Aber da sind wir wieder beim Punkt Vertrauen. Anscheinend hat das Konzept, das er mitgebracht hat und das er wirklich von Anfang an hat versucht zu implementieren, hat deshalb auch auf lange Zeit funktionieren können, weil er diese Rückendeckung von oben hatte, zumindest von Maldini und von Massara. Und dieser Knackpunkt, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, das war dieses 0-5 gegen Atalanta im Dezember 2019, wo wirklich kurz davor war, ja, dass auch Pioli womöglich seine Zeit zu Ende ist. Das hat sich schon angesprochen, Ralf Rangnick, diese Geschichte. Aber Pioli meinte eben, in diesem Spiel haben wir verstanden, was uns noch fehlt. Und was uns noch fehlt, ist dann wenige Wochen später behoben worden, nämlich im Wintertransfermarkt, nämlich durch die Einkäufe von Ibrahimovic, Kjær, Salimakers kam damals auch, aber ich würde mal sagen, Ibrahimovic und Kjær waren halt einfach die entscheidenden Figuren, weil das Milan eine Mannschaft mit Potenzial war, mit vielen jungen Spielern, die was drauf haben, das war damals schon klar. Aber es hat eben diese Führung gefehlt, diese Persönlichkeiten auch in der Kabine, an denen sich diese jungen Spieler aufrichten können. Und im Prinzip ab Januar 2020 hat dann dieser Weg begonnen, der gestern gekrönt wurde. Und da bin ich völlig bei Marius. Pioli hat sich dann, glaube ich, auch wissend um das Vertrauen. Ich kann mich erinnern, es gab damals dann auch irgendwann ein Interview mit Ibrahimovic, der sich öffentlich auch vor Pioli gestellt hat, der im Prinzip auch öffentlich klar gemacht hat, hey, wir wollen mit dem Trainer weitermachen. Ich glaube, diese ganze Gemengelage, dieses Vertrauen von der Mannschaft und von oben hat dann dazu geführt, dass Pioli eben auch seine Art von Fußball, die er von Anfang an schon im Kopf hatte, dann peu à peu weiterentwickeln konnte. Und ich finde, Milan steht für einen mutigen, für einen ganzheitlichen Ansatz. Und der wurde jetzt am Ende halt eben auch gut.
Also glaubst du wirklich tatsächlich, so war das dann auch was, mal irgendwie jetzt andersrum negativ eigentlich gefragt, was heißt negativ in Anführungszeichen, dass Pioli auch diese erfahrenen Spieler gebraucht hat, um die als verlängerte Arme einzusetzen, weil ihm das vielleicht eben noch selber abgegangen ist? Oder interpretiere ich das falsch?
Ich weiß gar nicht, ob er ihn unbedingt gebraucht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihn viele Spieler gebraucht haben. Und wenn man sich eben anschaut, was Ibrahimovic eben in die Kabine reingebracht hat, dieses Selbstverständnis, dieses, hey, okay, wir sind hier bei Milan, wir rocken das Ding so ungefähr. Das, glaube ich, hat wirklich vielen von den jungen Spielern so, ich möchte nicht sagen, die Augen geöffnet, aber ich glaube schon, das darf man nicht unterschätzen, dass wenn du bei so einem großen Verein bist, gerade Milan, das war ja auch über viele Jahre die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also immer noch ein Riesenname, immer noch viel ja Tradition, aber halt viel irgendwie Vergangenheit da. Darf man ja auch nicht unterschätzen. Es war in der Zeit, okay, jetzt klammern wir mal die Corona-Zeit aus, da waren die Stadien leer. Aber für Milan in San Siro einzulaufen als junger Spieler, das ist nicht die einfachste Nummer. Also da ist schon Druck drauf, potenziell vom ganzen Umfeld her. Und da, glaube ich, waren Ibrahimovic und Kehr einfach unfassbar wichtig, um ihnen ja eben sich diese Stütze zu geben, an denen sie sich aufrichten konnte. Und das Potenzial da war klar. Und dann, glaube ich, haben eben viele dieser jungen Spieler einfach immer wieder nächsten Schritt gemacht. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass so ein Ibrahimovic, wenn er in die Kabine reinkommt und sagt, so Jungs, ich bin jetzt hier, wir haben jetzt Erfolg, dass das nicht einfach nur noch so eine leere Phrase ist, sondern ich glaube schon, dass das gerade jungen Spielern wahnsinnig viel Kraft, Energie und Zutrauen hat.
Ja, wenn wir dann schon bei jungen Spielern sind, die sich da dann auch jetzt gelöst und gut entwickelt haben, Marius, jetzt kannst du ja auch noch mal ein bisschen deinen MVP ablobhudeln, der ja jetzt auch im entscheidenden Spiel wieder sehr, sehr wichtig war für Milan. Wo sind diese großen Besonderheiten von diesem Herrn Leão und wo findest du, gab es bei dem zum Beispiel so einen Moment, ein Spiel, wo du gesehen hast, gedacht hast, wow, was hat sich denn da getan?
Ein bestimmtes Spiel kann ich da jetzt nicht unbedingt ausmachen, auch weil ich immer unglaublich schlecht darin bin, mich dann an solche einzelnen Spiele zu erinnern. Aber eigentlich war es schon der Übergang quasi von der letzten auf diese Saison.
Okay.
Ich habe das auch in den letzten Wochen schon mal erwähnt, dass wir beide haben auch, seit wir diesen Podcast machen und seit er bei Milan ist, immer gesagt, der hat irre viel Talent und die Fähigkeiten, die er hat, diese Schnelligkeit, diesen Antritt, Ballmitnahme und so weiter und dann auch das sowohl eigentlich richtig stehen und die Wege finden, um dann gut vors Tor zu kommen, als auch da dann den vielleicht besser postierten Mitspieler zu finden. Das war alles in Ansätzen von Anfang an vorhanden. Und er hat es einfach diese Saison geschafft, da den Schritt zu machen, das größtenteils zumindest konstant abrufen zu können. Woran das nun genau liegt, ich glaube auch, dass er körperlich ein bisschen zugelegt hat, seit er da ist, also so muskelaufbaumäßig und sich dadurch vielleicht noch ein bisschen besser durchsetzen kann. Aber eben auch vor dem Tor ist er wesentlich gefährlicher als in den letzten Jahren. Also ich meine, er hat auch diese Saison wieder Chancen vergeben, viele, aber er hat eben auch mehr Tore gemacht und insgesamt mehr Scorerpunkte gesammelt. Und er war jetzt in der Schlussphase auch der in der Offensive für die entscheidenden Momente. Also man hat ja bei Milan nun, Salamakers ist, glaube ich, auch für das taktische Gleichgewicht in der Mannschaft ein ziemlich wichtiger Spieler und ihm wird da auch häufig Unrecht getan, dadurch, dass er eben nicht so torgefährlich ist. Aber ja, es ist, bei Milan geht viel über links und das liegt nicht nur an Theo, der natürlich auch sehr besonders ist, sondern vor allem auch an Leao, der eben die gefährlichen Situationen kreiert, abschließt und da der, ja, der wichtigste Spieler einfach ist.
Ja, ich glaube, Kollege Salamakers hat den Ruf als Chancentod weg, aber er ist halt wirklich, wie du gesagt hast, der läuft so viel, der ist, du hast gut gesagt, wie du es gerade ausgedrückt hast, mit dem Gleichgewicht, dem taktischen. Aber wenn wir auch bei jungen Spielern sind, das ist dann in der Mannschaft jetzt natürlich nach gestern auch, als die alle so eingelaufen sind, super schwer, immer wieder welche rauszuheben, kannst du fast gar nicht machen. Ich glaube, deswegen war auch so bezeichnend, dass fast Pioli am meisten gefeiert worden ist. Also da ist dann vielleicht irgendwie fast der Trainer jetzt der Star oder die Symbolfigur. Aber auch weil Christian gemeint hat, mit diesem Druck, den man in San Siro hat, finde ich ganz auch bemerkenswert, kann man halt eben an Sandro Tonali auch erkennen, wie er sich entwickelt hat. Hat dann auch noch ein wichtiges Tor gemacht dabei gegen Lazio. Wiederum ein alter Spieler wie Giroud macht gestern zwei wichtige Tore, macht die zwei Tore im Derby. Das Derby, das wahrscheinlich so ein bisschen der Turning Point war, zumindest auch aus negativer Sicht für Inter. Da können wir gleich nochmal bei den Nerazzurri ein bisschen drüber sprechen. Andererseits hast du schon Theo genannt. Wir können gerne mal über die Defensive sprechen, weil die gewinnt ja bekanntlich Meisterschaften und ist in dem Fall auch eingetreten. Sie haben den mit Abstand besten Torhüter in dieser Serie A-Saison, wie ich finde, bei sich zwischen den Pfosten stehen mit Maignan.
Ja.
Und ja, auch die Innenverteidigung. Und das auch nochmal bemerkenswert, Christian, wie ich finde, weil wir es auch gesagt haben, wie wichtig Kjær war oder ist. Man hat ja dann auch ihn recht früh noch durch eine schwere Verletzung verloren. Was da, hättest du dir das vorstellen können, dass Kalulu und Tomori das so auffangen?
Also bei Tomori ja, bei Kalulu glaube ich, war das schwer vorstellbar, aber nicht, weil ich ihm nicht so viel zugetraut hätte, sondern ganz einfach, weil er das ja auch auf dem Niveau noch gar nicht zeigen konnte. Also der kam ja, als er zu Milan kam, der hatte kein einziges Profispiel bei Lyon. Dann kommt er zu Milan, ist ja eigentlich eher für rechts hinten, ja, Backup oder wie auch immer, und dass der dann in diese Rolle so reinkommt, also großartig, für mich ganz, ganz, ganz klar der Aufsteiger der kompletten Serie A-Saison. Und da sind wir aber wieder beim Thema, weil du es ja auch angesprochen hast. Kalulu konnte das sicher nur so interpretieren oder so mit Leben erfüllen, weil er Tomori neben sich hatte. Und ich finde, diese ganze Geschichte mit Kjær ging ja davor schon los. Ich kann mich erinnern, es gab mal, als Kjær und Romagnoli noch die Innenverteidigung gebildet haben, Romagnoli auch schon Kapitän war, kann ich mich an ein, zwei Spiele erinnern, wo Kjær die ganze Zeit Romagnoli auch im Prinzip auf dem Feld, ja, also ich möchte nicht gecoacht sagen, aber halt ihm viel Sicherheit auch verbal gegeben hat. Also der eigentliche Kapitän konnte sich an Kjær orientieren und irgendwie diese Verantwortung wurde immer weitergegeben. Also Tomori hat dann diese Rolle eingenommen, als er und Kalulu da waren und klar war, dass Tomori ihn führen muss. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also ich würde sagen, dieses gerade auch was die Innenverteidigung betrifft, da wurde der Staffelstab immer wunderbar übergeben. Das hat total reibungslos funktioniert. Und das spricht dann halt auch wieder sehr, finde ich, für die mannschaftliche Geschlossenheit, für den Charakter der Spieler und auch für das sich Bewusstsein der Rolle, die sie innehaben. Selbst wenn es eine Rolle ist, mit der sie vielleicht gar nicht gerechnet haben oder in dem Moment, wo sie sie einnehmen mussten. Aber es hat wunderbar funktioniert. Und da, glaube ich, sind wir wieder beim Thema Harmonie. Man darf ja bei Pioli, finde ich, auch nicht vergessen, dass er ein wahnsinnig gutes menschliches Händchen hat. Ich erinnere nur daran, Pioli war bei der Fiorentina, als die Tragödie mit Andrea Story passiert ist. Es ist schwer vorstellbar, wie man sowas moderiert, so eine Tragödie. Und Pioli hat es unfassbar gut gemacht, hat da schon sein menschliches Händlein bewiesen. Und ich glaube, das kam jetzt halt auch wieder bei Milan dazu.
Ja, echt eine spannende Geschichte, die da Milan geschrieben hat in den letzten 2,5 Jahren. Und muss man dann im Endeffekt auch, weiß nicht, den Strich drunter ziehen oder was muss man darf. Marius, kannst mir gerne sonst auch widersprechen, in der Gesamtsumme mit auch dem Fußball, den sie spielen wollten und wieder, wie sie da rangekommen sind, eine mehr als verdiente Meisterschaft.
Klar, hundertprozentig. Also auch, es wäre wiederum so, dass wenn Inter jetzt Meister geworden wäre, dann hätte ich gesagt, das ist auch verdient, aber so dass Milan das Ding jetzt geholt hat. Das geht absolut in Ordnung. Man gönnt denen das auch allen im Verein eigentlich und ja, passt.
Dann lass uns doch mal zu Inter weiterspringen, weil man kann natürlich auch das auch aus der Blickrichtung betrachten, dass man schon auch mit sagen kann, dass es Inter sich schon auch selbst zuzuschreiben hat, dass man den Titel nicht verteidigt hat. Man hat zwei Titel geholt, die Supercoppa und die Coppa, aber für die Meisterschaft hat es eben nicht gereicht. Klar, symbolisch immer wieder war auch natürlich bei uns in der Übertragung Thema, ist das Spiel gegen Bologna mit dem Aussetzer von Radu. Aber ich habe es auch schon im Kommentar gesagt und will es auch gerne hier im Podcast nochmal unterstreichen, dass der ganz alleine sicherlich nicht die Meisterschaft verloren hat. Und man muss ja dazu sagen, zu dem Zeitpunkt stand es ja schon nur noch 1-1, obwohl man früh in Führung gegangen ist. Und wenn er den Fehler nicht macht und bei hätte Fahrradkette bleiben, wäre es ein Punkt gewesen, der jetzt am Ende auch nicht gereicht hätte für die Meisterschaft. Deswegen, gerade vorhin schon Stichwort Derby, ich glaube, wenn man da gewonnen hätte, wäre man 7 Punkte vorne gewesen, hätte noch ein Nachholspiel gehabt. Man führte bis 15 Minuten vor Schluss. Dann kam Olivier Giroud und danach kam der große Einbruch. Christian, kam das der Einbruch durch diesen mental negativen Nackenschlag? Oder glaubst du auch sonst wäre das eine Phase gewesen in der Saison, wo wir ja dann über die fehlende Rotation eines Inzagis hätten sprechen müssen?
Ja, also ich bin auch erstmal ganz klar, ja, das Radu-Bild wird wahrscheinlich eingehen in diese Scudetto-Entscheidung, aber ich bin ganz klar bei dir, für mich war auch dieses Derby der Knackpunkt, du hast es ja schon wunderbar angesprochen, sie waren virtuell plus 7 vorne und hätten noch das Nachholspiel in der Hinterhand gehabt, also ich weiß nicht, ob Milan aus der Nummer nochmal zurückgekommen wäre. Dementsprechend war das für mich ganz klar der Knackpunkt, das Derby. Ja, und die Wochen darauf, ja, ich finde, man hat ihnen damals angemerkt, dass sie physisch nicht auf dem Niveau waren, an dem sie jetzt am Saisonende auch wieder waren und logischerweise in dieser Hochphase November, Dezember. Ich fand, man darf jetzt auch nicht außer Acht lassen in diese Phase, in der, glaube ich, was haben sie dann von 6 Spielen nur 1 gewonnen oder so? Also wirklich da haben sie die Punkte liegen lassen, gar keine Frage. Darf man auch nicht vergessen, da fielen die 2 Champions League Achtelfinalspiele gegen Liverpool rein, die nicht nur viel physische Energie gekostet haben, sondern auch viel mentale Energie. Da möchte ich vielleicht eine kleine Lanze auch für Inzaghi und für Inter brechen. Ja, klar, man kann wieder sagen, ja, sie sind im Achtelfinale raus. Aber die Art und Weise, wie sie gegen Liverpool raus sind, das finde ich war schon, ja, ging in Richtung beeindruckend. Also gerade wenn ich mich das ans Hinspiel in San Siro erinnere, das war schon eine richtig, richtig starke Vorstellung. Und am Ende da dann eben auch mit 0-2 rauszugehen, war besonders bitter. Simone Inzaghi hat auch mehrfach jetzt am Ende der Saison gesagt, wenn es ein Spiel in dieser Saison gäbe, das er nochmal spielen wollen würde, oder wenn er es könnte, dann wäre es dieses Liverpool-Hinspiel, weil er meinte, da haben wir uns keine 0-2-Heimniederlage verdient. Und da bin ich bei ihm. Und dementsprechend war das dann diese Gemengelage als viel Energie auch auf diese 2 großen Champions-League-Spiele. Plus, ja, da hat er sehr viel mit seinen ersten 11, 12, 13 gespielt. Und im Prinzip hat ihnen das wahrscheinlich dann ein Scudetto gekostet. Letzte kleine Klammer. In einigen dieser Spiele hat auch ein gewisser Marcelo Brozovic gefehlt. Sei es verletzungsbedingt, als dann, glaube ich, auch einmal gesperrt. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum man dann gegen Turin oder wie auch immer ein paar Mal nur unentschieden gespielt hat, wo man eben auch gesehen hat, wie unfassbar wichtig Brozovic für diese Mannschaft ist.
Ja, und in der Phase hat auch tatsächlich dann Barella, finde ich, überspielt gewirkt.
Genau.
Der da hätte in die Fußstapfen treten sollen, müssen können. Ihm ist das aber nicht gelungen. Aber wenn man sich die Stats von Brozovic anschaut, dann weiß man auch, dass das extrem schwer ist, weil er halt zentraler Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft ist. Das war auch die Phase, da auch das 0-2 im Hinspiel, was du gerade angesprochen hast, das hat man sich in der Form so nicht verdient gehabt, weil man hätte selber viele Tore schießen können. Und das war auch dann eine Phase, wo Lautaro, der sich super entwickelt hat, finde ich, auch wieder in dieser Saison, auch nach dem Abgang Lukakus und trotzdem jetzt irgendwie über seine 20 Saisontore in der Serie A ist, auch er hatte so einen kleinen Durchhänger, den man ihm dann sehr deutlich angemerkt hat und der halt auch Einfluss auf Ergebnis und den Rest der Mannschaft hatte, oder?
Ja, klar. Also es war ja so, dass das Inter sich auch in dieser Zeit, auch in den Spielen, in denen Brozovic gefehlt hat, viele Chancen herausgespielt hat. Und dann muss man aber dazu auch sagen, dass es nicht nur Lautaro war, der da die Chancen vergeben hat. Das waren auch die noch erfahreneren, also die Dzekos und Alexises und so, denen dann diese Tore auch nicht gelungen sind. Aber natürlich fällt es bei Lautaro vielleicht als der große Offensivstar, auch gerade nach dem Abgang von Lukaku, ein bisschen stärker ins Gewicht noch. Ja, er hat sich dann quasi seine Torauszeit so ein bisschen zur Unzeit genommen. Und ich würde es weder an ihm jetzt speziell noch an Brozovic noch an Barella festmachen. Das war irgendwie so auch ein bisschen die Gesamtgemengelage da. Auch die Abwehr sah dann teilweise mal nicht ganz so sicher aus, wie man das gewohnt war, weswegen es Gegentore gegeben hat. Da vielleicht De Frey negativ ein bisschen hervorzuheben, zumindest im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, wo er teilweise der beste Verteidiger in der Serie A war. Aber ja, ich stimme auf jeden Fall zu, dass das genau eben diese Phase war, wo sie es verspielt haben, auch wenn wir, nachdem sie das Derby d'Italia gegen Juve gewonnen haben, was ja auch Robin Gosens immer betont hat, gesagt haben, das ist es, jetzt machen sie das noch. Aber gut, da hatten sie es dann halt quasi nicht mehr, na eben mit dem Bologna-Spiel, aber ansonsten nicht mehr 100% in der eigenen Hand, und Milan hat dann eben durchgezogen. Und ja, diese Phase, die Inter gehabt hat, eben nicht mehr gehabt.
Ja, ich glaube, über einzelne Spiele können wir eh auch noch hinten mit Christian bei seiner Top 11 und bei uns in der nächsten Ausgabe sprechen. Ich würde gerne noch kurz 2-3 Minuten in dem Part zu Inter dazu verwenden, nochmal auf Inzaghis Arbeit zurückzugucken. Also man muss da vorwegstellen, wie ich finde, Umbruch, wichtige Spieler weg, Conte weg, neuer Trainer, trotzdem 2 Titel. Aber der große Stadtrivale hat einem die Meisterschaft weggeschnappt. Strich drunter. Saisonnote für Inzaghi, Christian. Kann das ein Gut sein oder ist es ein 2-? Oder sind da ist die Enttäuschung so groß über den verlorenen Scudetto an Milan, dass man da vielleicht nur eine 3+ geben kann? Eigentlich ist es schon mindestens eine 2, oder?
Also,
ach geil, Suggestivfragen.
Also bei mir schlägt das Pendel ganz, ganz eindeutig bei Inzaghi in Richtung positiv aus. Du hast es ja angesprochen, großer Umbruch, auch für ihn das erste Mal auf dieser, sag ich mal, ganz, ganz großen Bühne. Und 2 Titel können sich sehen lassen, bis zum letzten Spieltag im Rennen um die Meisterschaft gewesen. Und noch viel mehr finde ich auch die Weiterentwicklung, die die Mannschaft einfach unter ihm jetzt auch schon in seinem ersten Jahr genommen hat. Also wenn man sich anschaut, 84 Tore allein in der Liga, zeigt eben schon, klar, wir haben es angesprochen, ich fand, Marius hat das wunderbar gesagt, also es war zur Unzeit, wo sich Inter diese Offensivpause genommen hat, also stellvertretend Lautaro, aber es galt ja für die ganze Mannschaft. Aber wie sich Inter spielerisch weiterentwickelt hat, also wenn ich mir anschaue, wie immer wieder Bastoni, / Di Marco oder teilweise ja auch Skriniar aus der Dreierkette sich aktiv da ganz vorne mit einschalten, also wie viel Spieler sie ins letzte Drittel gebracht haben, das war ein ganz klares Plus auch an spielerischer Entwicklung im Vergleich zu Antonio Conte, also die Basis von Conte hergenommen und darauf aber halt ja nochmal ein paar neue, frische, offensive Elemente eingebaut. Also wenn ich mir das anschaue, dann bleibe ich, selbst wenn jetzt die Enttäuschung bei Inter sicherlich sehr, sehr groß sein wird, und man muss sich ja nur die Bilder gestern von Di Marco und von Lautaro anschauen, die vor der Kurve weinen, ganz klar, aber in Richtung Inzaghi ist es bei mir ein ganz, ganz klares Daumen hoch für sein erstes Jahr.
Es ist ja auch so ein bisschen so, wenn du jetzt, heute die Inter-Fans fragst, dann fällt das Urteil vielleicht eher in Richtung 2- oder so aus, aber wenn du sie dann in 2 Wochen nochmal fragst und das so ein bisschen diese größte erste große Enttäuschung überwunden ist, dann glaube ich, würden da die allermeisten auch genau dem, was Christian gerade gesagt hat, zustimmen. Und das mache ich auch.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Es gab noch andere Entscheidungen. Davor würde ich einmal gerne, ich habe mir hier unsere Saisonabschlusstabelle aufgemacht, das würde ich jetzt gar nicht am Schluss einmal runterbeten. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob wir irgendwo einen Treffer hatten. Nachdem wir, ich sag mal einmal kurz, was wir, Milan hatte ich auf die 5 gesetzt, Christian auf die 4 und Marius auch auf die 5 und Inter, da waren wir uns alle einig, haben wir alle auf die 3 gesetzt. Ja, waren wir ein bisschen weit davon entfernt, wa?
Ja, da kann man sich nicht, haben wir uns nicht mit rumbekleckert, aber egal.
Aber egal. Deswegen, Entscheidung auch noch gefallen, ganz zum Abschluss der Saison, dann noch im Tabellenkeller und das Davide Nicola Miracle ist tatsächlich eingetreten. Salernitana hat sich noch in der Serie A gehalten und
obwohl sie am letzten Spieltag gar nichts mehr dafür getan haben.
Das war die zu Hause 0-4 von Udinese abgefertigt worden. Zeitgleich Cagliari bei Venedig gespielt. Es hätte ein Sieg gereicht, um diesen Traditionsverein doch noch in der Serie A zu halten. Aber es geht 0-0 aus. Und ohne es über die komplette Gänze gesehen zu haben, ich schaue auch wieder in meine netten Apps rein. Christian, weißt du, was meine App sagt, wer Spieler des Spiels war?
Du bist jetzt bei Cagliari in Venedig?
Ja.
Ich glaube, es ist wieder der Kollege Nicky Mampe.
Exakt, so ist es. Also, Venedig hatte zwar zu Beginn auch mal eine richtig gute Chance und dann hat aber halt Cagliari alles versucht, aus allen Lagen geschossen. Expected Goals liegen sie auch vorne. Ihr wisst, dass wenn ich die Statistik aufbringe, dann habe ich wirklich halt nicht allzu viel gesehen. Da war ich etwas erschöpft von Konferenz und Meisterkampf. Also ist dann irgendwie klar super bitter, dass einem da einfach nur noch dieses eine Tor gefehlt hat. Aber wenn man sich das den ganzen Verlauf jetzt in der Rückrunde anschaut, ist das ein verdienter Abstieg, Christian?
Ja, also man kommt ja nicht drumherum, glaube ich, ja zu sagen. Und ich finde, genau dieses letzte Spiel ist dann halt einfach wirklich sinnbildlich für die ganze Nummer. Also Udinese tut dir diesen unfassbar großen Gefallen, tut dir den ja sogar schon in der ersten Hälfte mit dem 3-0 zur Halbzeit. Also du weißt spätestens da, okay, Jungs, wir haben das Ding hier zu gewinnen, beim letzten, der schon abgestiegen ist. Und wenn du es dann nicht schaffst, ja, dann ist es verdient. Ich glaube, was ein Sieger auch aus den letzten 12 Spielen. Also krass, wie Cagliari sich da runter manövriert hat. Ich fand aber einen sehr ehrlichen Moment nach dem Abstieg. Präsident Giulini hat dann im Interview gemeint, er entschuldigt sich selbstverständlich bei allen Fans und hat gemeint, dieses Unheil hat seinen Lauf genommen, damals, als sie Barella verkauft haben, als sie sehr viel Geld für Cagliari-Verhältnisse eingenommen haben und als sie damit meinten, sie möchten so ein bisschen Schritt nach oben machen und einige verdiente große Namen geholt haben, damals damit auch so das Gehaltsgefüge ja in andere Sphären gebracht haben. Und er meinte, dieser Versuch, diese Entwicklung ist halt komplett gescheitert und hat jetzt sozusagen 3 Jahre später dazu geführt, zu diesem bitteren Gang in die zweite Liga. Also ich fand die Einsicht von Giulini sehr ehrlich. Diese Saison, glaube ich, waren es ja Namen wie Strootman oder Keita Balde, also relativ große Namen, die aber nicht wirklich groß was beigesteuert haben. Ja. Deshalb in diesem bitteren Moment zumindest eine sehr, sehr ehrliche Analyse aus Cagliari-Sicht.
Ja, das ist bemerkenswert. Ich meine, da steht für mich auch noch zum Beispiel der Name Godin, bisschen exemplarisch dafür. Der dann natürlich auch, der ist dann, glaube ich, im Winter geschasst worden, nach einem Spiel gegen Udinese, meine ich, und auch einem Spiel gegen Inter, als man Auflösungserscheinungen hatte und da auch ja gesagt wurde, dass da gerade einige es nicht wert sind, das Trikot zu tragen und sich da dann auch nicht mehr damit identifiziert haben. Also da war gutes Gehalt und ein schönes Häuschen am Meer, das Einzige, was sie mitgenommen haben aus Cagliari. Und deswegen, ja, die Entwicklung irgendwie dann folgerichtig. Müssen sie neu angreifen, ist, glaube ich. Marius, wie siehst du es? Nur kurz noch eins. Ist das für Parma fast noch Dover das jetzt noch so vielleicht ein weiterer Traditionsclub und einer mit ein bisschen Strahlkraft da in die Serie B runtergeht.
Es ist natürlich so, dass Cagliari jetzt so oder so der nominelle Aufstiegsfavorit Nummer 1 sein wird in dieser Liga. Egal, was Parma jetzt auf dem Trainer oder dem Transfermarkt machen wird. Cagliari wird ja auch nicht alle Spieler wahrscheinlich abgeben können. Von daher wird das eine nominell sicherlich starke Mannschaft sein, die sie da stellen werden. Aber man hat es eben bei Parma gesehen, dass die Namen dafür dann nicht unbedingt ausreichen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Sarden eine ziemlich schwere Saison werden wird.
Und auf der anderen Seite, kurze Davide Nicola Praise Sektion hier. Christian, der Typ ist schon irgendwie ein Phänomen auf der Trainerbank. Und den Schritt, den sie gemacht haben, wo man vielleicht auch gedacht hat, ja gut, jetzt nochmal Trainer entlassen, macht doch eh alles keinen Sinn. Es hat sich alles ausgezahlt. Ich hätte es nicht gedacht.
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Also ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Nicola ist ja auf der Pressekonferenz jetzt vor dem letzten Spiel, ist er ja mit einem T-Shirt eingelaufen, auf dem stand ganz groß 7%. Und er meinte, 7%, das war die Wahrscheinlichkeit, als er und Sabatini, müssen wir auch noch nennen, der Sportdirektor dann da dazu kamen. Das war die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Salernitana noch drin bleibt. Und aus diesen 7% wurden gestern Abend 100%. Also ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, die hatten Mitte April hatten die noch 12 Punkte Rückstand. Und dann starten die so eine Serie, Wahnsinn. Also auch mit dem Fans immer Recki im Hintergrund. Aber wie du völlig richtig sagst, also David Nicola ist echt, also diese Crotone-Nummer damals war ja schon, schwer erklärbar. Jetzt legt er nochmal was nach in dieser Kategorie, in dieser Fußballwunder-Kategorie. Dazwischen hat er Torino auch mal kurz drin gehalten. Das war auch alles andere als eine einfache Aufgabe. Also ich finde, das, was ich mir wirklich wünschen würde für die nächste Saison, ist, dass Davide Nicola jetzt mal eine Mannschaft von Anfang an mit einer kompletten Vorbereitung haben kann und mit der einfach ja nicht nur als Feuerwehrmann, sondern von Anfang an, von Grund auf jetzt auch weiterarbeiten kann. Denn dieser Trainer hat es sich verdient. Ich erinnere mich auch auf den Pressekonferenzen jetzt vor dem letzten Spieltag bei vielen Trainerkollegen italienischen ist der Name Nicola gefallen, als sie meinten, ja, was der da eben leistet und so. Also ich glaube, er genießt intern, also in der italienischen Trainergilde, einen richtig guten Ruf und es ist schön, dass er jetzt auch sozusagen in der breiten Öffentlichkeit ja dafür auch gehuldigt werden kann, für diesen wilden, positiven Ritt mit der Salernitana.
Ja, und das ist auf jeden Fall ein Stadion-Crowd, den man gerne mitnehmen kann nächste Saison, wenn man mal sich ein Serie A-Spiel angucken möchte, würde ich mal meinen. Also das Arecchi, das macht Spaß.
Eigentlich
historisch fast, gesehen vielleicht.
Ich hab's mir eigentlich schon rausgeschrieben gehabt für Serie B nächste Saison. Naja.
Ja. Was wolltest du sagen, Christian?
Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht eine der schönsten 0-4-Niederlagen der Fußballgeschichte, Fragezeichen. Wollte ich mal so in den Raum reinstellen.
Passt.
Ja, glaube auch.
Meint ihr, Nicola ist jetzt schon mit Restalkohol, hat er sich zu Fuß auf den Weg Richtung Vatikan gemacht?
Das könnten sehr lange 300 Kilometer werden.
Das hat er noch angekündigt, ne? Dass er dahin läuft.
Also er wird es sicher machen. Der hat ja damals auch die 1300 Kilometer mit dem Rad gemacht. Also daran wird es nicht scheitern.
Ja, so sogenannter positiver Verrückter, würde ich mal sagen. Ich hole euch mal kurz ab, was wir da tabellarisch uns zusammen getippt haben im Tabellenkeller. Also alle drei hatten Salernitana auf Platz 20. Christian und ich hatten Venedig auf der 19. Da hatte Marius Spezia. Spezia hatten Christian und ich auf der 18. Und Marius dachte tatsächlich, dass Udinese als 18. absteigt. Dann hatten über dem Strich direkt, also dass Aufsteiger Empoli die Klasse hält, waren wir uns alle einig. Marius und ich hatten Empoli auf der 17. Da hatte Christian Cagliari, jetzt gucke ich mal gerade, Christian hatte Empoli auf der 15. Das ist close auf jeden Fall. Das ist ganz gut getippt. Jetzt schaue ich mal kurz. Marius hatte Cagliari auf der 11.
Ja.
Und Venedig, das weiß ich, aber kann ich mich dran erinnern. Das war so der Wunsch der Vater des Gedankens. Die hattest du auf der 16, dass sie es schaffen.
Genau.
Abgestiegen ist ja auch noch Genua. Da kann ich mal gucken. Christian und meine Wenigkeit hatten den CFC auf 13 beide gerankt.
Wow.
Und Marius auf 15. Also, das ist ja auch nicht komplett alles richtig gewesen.
Das kann man so zusammenfassen.
Das trifft es ganz gut. Die einzige Entschuldigung, finde ich, die wir haben, ist bei der Salernitana. Bis Kollege Nicola das Ganze übernommen hat, waren wir auch mehr als auf Kurs. Aber ja, wir konnten halt im Sommer noch nicht damit rechnen, dass der Zauberer Nicola dann nochmal irgendwo auftaucht.
Ja, da hat er den Stab aber geschwungen. Alle Achtung. Dann lass uns springen kurz rund ums internationale Geschäft. Ich glaube, wir können es ganz kurz abhalten. Die weiteren zwei Champions League-Teilnehmer in der nächsten Saison sind Napoli und Juventus. Da haben wir, Christian, in den letzten Wochen schon oft uns die Köpfe darüber zerbrochen. Deswegen vielleicht zu Juventus einmal da die Einschätzung. Im Übrigen, wir haben alle drei Juventus als Meister getippt. Max Allegri und Juventus. Wohin geht die Reise?
Also aus meiner Sicht wäre es jetzt nicht richtig, auch im Sinne der Kontinuität, da jetzt schon wieder alles über den Haufen zu schmeißen und wieder irgendwas ganz Neues zu machen. Das hat jetzt, also seit dem Abgang von Allegri, hat das 3 Jahre lang nicht so gut geklappt. Und deswegen muss, auch wenn das die Saison natürlich auch dadurch, dass man dann das Coppa-Finale noch verloren hat und so, natürlich unterm Strich enttäuschend ist, sehr enttäuschend, vielleicht am enttäuschendsten in der Gesamtsicht auf die Möglichkeiten und die Ambitionen, die man hat von allen Serie A-Vereinen. Ja, aber man diesen Weg muss man jetzt erstmal weitergehen, zumindest gucken, was nächste Saison da, wenn man jetzt ein bisschen auf dem Transfermarkt auch was macht, was dann da möglich ist.
Christian, glaubst du, auch Kontinuität bei Juve wäre das Richtige? Und ja, wobei Kontinuität, bisschen Entwicklung dürfte schon noch mit reinkommen, oder?
Also es wird auch nichts anderes passieren, denn der Name Allegri ist so eng mit dem Namen Agnelli verbunden, dass diese Rückkehr hat Agnelli massiv vorangetrieben und dementsprechend Allegri ist ja auch mit einem längerfristigen, sehr, sehr gut dotierten Vertrag ausgestattet. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da was anderes passiert. Wurde jetzt ja schon viel darüber gesprochen. Für mich ganz klar mit Riesenabstand die Riesenenttäuschung. Nicht nur wegen Platz 4 und titellos und weil sie eigentlich bis auf die gute Phase Anfang des Jahres, als sie nochmal rangekommen sind, aber glaub, wenn man sich die komplette Saison ansieht, glaube ich, waren sie 3/4 der Saison, hatten sie keine Aktien im Meisterrennen. Und das würde ich mal sagen, ist aus Juves Sicht ziemlich enttäuschend. Es geht ja nicht darum, dass du es vielleicht hättest gewinnen müssen, aber zumindest in Reichweite sein. Und davon waren sie ja weit entfernt. Ja, und am meisten bleibt bei mir aber negativ hängen, einfach das, was spielerisch gezeigt wurde oder nicht spielerisch gezeigt wurde. Also ich finde, da ist Allegri jetzt wirklich sehr gefordert über den Sommer. Ich bin gespannt, ob er diese Rolle dann ausfüllen kann. Ich habe das Gefühl, danach kommen wir auch noch kurz zu Napoli. Spalletti und Allegri waren ja beide 2 Jahre raus, sozusagen, sind dann wiedergekommen. Und im Unterschied zu Spalletti, finde ich, hat man bei Allegri das Gefühl phasenweise gehabt, dass er stehen geblieben ist in der fußballerischen Entwicklung. Und da bin ich schon gespannt, ob da neue Impulse auch seinerseits jetzt in der nächsten Saison kommen. Denn ich glaube nicht, dass das allein nur an den Spielern liegt, sondern ich finde, da muss man schon auch eine gewisse Idee, gerade eine Idee mit Ball, was das Spielerische betrifft, neu entwickeln bei Juve. Und mal schauen, ob Allegri das hinbekommt.
Und weil der Name gerade gefallen ist, ganz kurz 2 Sätze von dir, Christian, dazu. Was fehlt Napoli und Spalletti, was Milan und Pioli haben?
Also, ich habe ja gerade gesagt, also die Größen da ist schon ganz klar Juve, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ich muss sagen, leider, so wie es jetzt am Ende lief, war Napoli für mich auch eine Enttäuschung. Und zwar eben, weil sie genau in dieser entscheidenden Phase, als sie es eigentlich in der Hand hatten, zumindest aus diesem Zweikampf auf, zumindest bis zum Schluss einen Dreikampf zu machen, dass sie da dann wieder diesen Mental Breakdown hatten mit diesen drei Spielen, Roma, Fiorentina, Empoli, ein einziger Punkt, zwei Heimspiele darunter. Das war für mich schon jetzt auch, ja, ziemlich enttäuschend, weil sie hatten eigentlich die spielerischere Grundlage. Sie hatten auch, anders als damals, vor einigen Jahren, als nach dem Koulibaly-Tor in Turin, ja, die ganze Stadt von diesem Scudetto geträumt hat, fand ich, damals war es halt auch das erste Mal. Da waren alle Spieler auch zum ersten Mal in dieser Situation. Ich glaube, man kann sich vorstellen, was für ein emotional, wie viel, welches Päckchen man da in Neapel auf sich rumträgt. Und deshalb, und damals ist es ja auch noch gegen Juve auf seiner, sag ich mal, zu seiner Höchstzeit, hat es nicht geklappt. Aber jetzt, dieses Jahr, hättest du wirklich dranbleiben können, zumindest bis zum Schluss. Waren viele Spieler dabei, die damals auch schon dabei waren, die Generation Insigne, Koulibaly, Mertens. Und deshalb war es für mich jetzt, ja, einfach enttäuschend, dass sie es nicht geschafft haben, bis zum Schluss dabei zu sein. Nochmal, ich hätte nicht von Napoli den Scudetto erwartet, gar keine Frage. Aber ich hätte erwartet, dass sie, ja, dass sie bis zum Ende zumindest mitreden. Und das finde ich sehr, sehr schade, wie sie das weggeworfen haben.
Im Endeffekt 7 Punkte hinter Milan. Zum Beispiel gegen Empoli, den Aufsteiger, hat man 0 Punkte geholt. Das nur so als Randnotiz.
Und man hat ja auch die Spiele wirklich auch gegen die direkte Konkurrenz jetzt in der Rückrunde teilweise größtenteils abgegeben. Also das, ja, das daran lag es natürlich auch. Und so bleibt dann, Insigne geht, bei Mertens weiß ich es jetzt gerade nicht hundertprozentig, aber eben auch diese Generation, also Carsten Fuß hat ja gestern Abend auch schon Insigne quasi als so ein bisschen als den Unvollendeten bezeichnet im Napoli-Trikot, der sich jetzt verabschiedet, nach Toronto geht, und weil er eben nicht diese Meisterschaft geholt hat. Und das gilt vielleicht, natürlich können sie nächste Saison wieder angreifen, wenn Koulibaly und Mertens und Co. bleiben. Aber ja, ansonsten gilt das auch eigentlich für diese gesamte Generation, die aus dieser Sarri-Mannschaft hervorgegangen ist quasi.
Ein letzter Satz dazu noch für mich hier wieder bezeichnend, dieses Saisonfinale. Also kaum ist der Druck abgefallen. Kaum war klar, dass das Ding jetzt durch ist, ganz oben. Was machen sie? Sie spielen wieder den Fußball, den sie spielen können, und sie gewinnen die Spiele. Also das war dann für mich eben auch bezeichnend. Das zeigt eben, dass das eigentlich eine komplett mentale Geschichte war. Dass du anscheinend mit diesem großen Päckchen nicht damit so umgehen konntest. Und da müssen wir leider, glaube ich, auch Spalletti reinnehmen und Spalletti ganz klar trennen. Also die spielerische Entwicklung, die Napoli unter ihm in diesem Jahr genommen hat, ganz, ganz großartig, keine Frage. Aber eben, wie Marius ja auch gesagt hat, in den Momenten, in den großen Spielen, als es drauf ankam, da hat vielleicht auch Spalletti den einen oder anderen Fehler gemacht, da hat das manchmal emotional sehr aufgeladen im Vorfeld, und irgendwie hat die Mannschaft es dann jedes Mal, da fallen ja die zwei Barcelona-Spiele zum Beispiel auch rein, jedes Mal hat es nicht funktioniert, jedes Mal gab es Rückschläge, und deswegen, ja, unvollendet, glaube ich, trifft es ganz gut. Die Mannschaft hätte so viel fußballerisch drauf gehabt, hat es aber dann in den entscheidenden Momenten nicht liefern können.
Ja. Und das zieht sich ja leider bei Spalletti auch so ein bisschen durch. Genau. Das war, als er Roma-Trainer war, zum ersten, also bei seiner ersten Roma-Station war das schon so, und das war bei Inter so, dass es eben nie ganz für ganz oben gereicht hat, sondern er immer so ein bisschen halt diese letzten 2, 3, 4 Prozentpunkte gefehlt haben.
Man muss ja auch sagen, 31 Gegentore, das ist Topwert gemeinsam mit Milan. 74 Treffer selber gemacht, da haben nur Inter und Lazio mehr Tore geschossen. Also es war schon sehr vieles sehr gut bei Napoli. Aber ja, ich glaube, die Erklärungsansätze, die Christian da gerade gefunden hat, ja, vielleicht könnt ihr mit denen auch was anfangen. Ich finde das sehr schlüssig. Ich kann noch an der Stelle kurz sagen, ich hatte Napoli auf die 2 gesetzt. Ihr beide hattet sie auf der 6. Und der 6. Platz ist ja auch einer, der jetzt für die Europa League Qualifikation reichen wird. Da waren folgende Entscheidungen noch zu fällen: im Lazio und AS, die beiden römischen Vereine, spielen nächste Saison in der Europa League. Lazio stellt auch den Torschützenkönig und Lazio hat am vergangenen Wochenende mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie eine Fankurve mit sehr vielen Nazi-Arschlöchern haben. So, Entschuldigung, muss ich jetzt mal so sagen. Keine Lust, das zu reproduzieren. Ihr könnt auf dem Twitter-Account von, wenn ihr die Muße dazu habt und euch das nicht zu nahe geht, könnt ihr bei Jörg Seiselberg mal vorbeischauen, der ja auch hier zu Gast war. Grüße an dieser Stelle, bei dem ich das gerade vorhin gesehen habe. Sehr, sehr unschöne Szenen. Und ja, deswegen, das ist alles, was ich jetzt zu Lazio sagen werde. Und die Fiorentina hat sich für die Conference League qualifiziert. Noch Atalanta ist rausgerutscht, dahinter noch Hellas und Torino. Würde es mal gerne hinten von hinten aufrollen, weil ich gerade hier gesehen habe, ihr habt beide Atalanta auf die 2 getippt. Ich hatte sie auf die 6 getippt, da war ich sogar noch relativ großzügig. Bergamo spielt nicht international nächste Saison. Christian, was ist der Grund? Ist jetzt doch der Umbruch zu groß gewesen und Iličić natürlich auch wieder lange leider nicht mit dabei gewesen? Dann Stress noch auf Führungsebene zwischen Trainer und Direktor. Muss ein Umbruch her bei Atalanta? Oder sie sind ja stetig im Umbruch. Warum hat es dieses Jahr mit der Transition von einem in den anderen Umbruch nicht so gut geklappt aus deiner Sicht?
Ja, also klar, also dass Atalanta am Ende wirklich gar nicht europäisch spielt, ja, das konnte ich mir schwer vorstellen. Dementsprechend auch das, also das Endresultat, eine Enttäuschung. Ich tue mich echt schwer, über Atalanta den Stab zu brechen, denn ich finde, ich habe mir das echt alles nochmal ziemlich genau angeschaut. Das ist echt faszinierend. Also ich finde, in der Saison waren auch ganz viele von den Elementen, die Atalanta in den Jahren zuvor ja so ausgemacht haben, die waren auch wieder zu erkennen. Also Atalanta hat mit die meisten Chancen rausgespielt, war immer wieder eben im letzten Drittel präsent. Diese, ich habe es glaube ich mal genannt, ich finde Atalanta, diese Atalantisierung der Liga ist ja wirklich auch so peu à peu vorangeschritten in den letzten Jahren. Da kommen wir vielleicht später noch, also so Mannschaften wie Hellas, wie Torino, auch die Fiorentina, also dieser mutige Ansatz, da würde ich mal sagen, hat Atalanta eine Vorreiterrolle eingenommen. Und das war, wie gesagt, vieles auch in der Saison zu erkennen. Aber was in dieser Saison halt gefehlt hat, war halt ganz einfach, sie haben nicht aus den vielen Situationen, die sie sich immer wieder kreiert haben, die Buden gemacht. Und das, glaube ich, hat viele Gründe. Zapata hat lange verletzt gefehlt, die Robin Gosens-Tore haben gefehlt, ganz klar, die in den letzten Jahren immer auch ein Faktor waren. Ich habe es mir genau angeschaut, das ist echt schwer vorstellbar. Atalanta hat in dieser Saison 9 Tore nach Standards geschossen und 5 davon waren Elfmeter. Also die haben 4 Standardtore geschossen und das für eine Mannschaft, die mit am meisten im letzten Drittel sich bewegt, die mit die meisten Ecken hatte. Also das zeigt auch, dass es einfach auf vielen Abschlussebenen gefehlt hat. Boga zum Beispiel für mich auch sinnbildlich. Ich dachte, das ist genau der richtige Spieler für Atalanta, der ihnen gefehlt hat. Einer, der eben im letzten Drittel auf engen Raum auch Lösungen finden kann, weil sie oft ins letzte Drittel reinkommen. Und Boga, muss man sagen, hat nicht funktioniert, obwohl er meiner Meinung nach eigentlich die Idee dahinter die richtige war oder vielleicht auch immer noch ist. Und dementsprechend, ja, also wie gesagt, ich tue mich schwer. Klar, Platz 8, enttäuschend, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde jetzt nicht, dass die komplett alles falsch gemacht haben. Iličić hast du angesprochen, der hat anscheinend auch mehr gefehlt, als ich mir gedacht habe. Ist ihm auch wieder beim Thema Kreativität im letzten Drittel. Dementsprechend, ja, die Klammer zu machen, ich glaube nicht, dass ein Riesen, also spielerisch glaube ich schon, dass sich einiges tun wird, aber Gasperini hat ja eigentlich schon verkündet und Percassi, dass sie eigentlich weitermachen wollen. Dementsprechend werden sie ein paar Anpassungen machen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie nächstes Jahr auch nach so einer Saison wieder angreifen können, weil sie einfach immer noch viel Potenzial da haben und wenn es dann vorne vielleicht wieder Klick macht, dann glaube ich, ist die Atalanta-Nummer auch wieder eine andere.
Wäre ja wünschenswert, denn den Fußball, den schaut man sich, so er denn läuft, doch trotzdem immer ganz gerne an. Ist ja auch bei der Fiorentina so. Und da, Christian, bin ich gerade ein bisschen überrascht gewesen, denn die Fiorentina spielt in der Europa Conference League. Ich weiß, du bist großer Italiano-Fan. Und trotzdem hattest du die Fiorentina auf 11 getippt.
Oh.
Marius auf 8 Nee, auf 9 und ich auf 8. Also da knapp daneben. Aber ja, internationales Geschäft für die Viola, Marius, das ist doch auch mal, wenn das Artemio Franchi wieder Flutlicht, zumindest zwar in einem kleinen Europacup, aber das ist doch auch irgendwie was, das wir so ein bisschen herbeigeredet haben in den letzten Jahren und uns eigentlich auch schon immer gewünscht haben und ist jetzt halt mit dem neuen Trainer mal eingetreten und sogar, obwohl dann in der Rückrunde Vlahovic gefehlt hat.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es ist ja vielleicht auch ein bisschen dieser Pokal auch für diese Art von Vereinen geschaffen worden, die sich langsam mal wieder hochkämpfen und dadurch eben die Chance haben, international zu spielen. Und ich glaube, dass das auch von den Tifosi ziemlich gut angenommen werden wird und dass auch Italiano von der Einstellung der Mannschaft her jetzt nicht auf das italienische Klischee zurückfallen wird. Ja, der kleine Europacup, der ist nicht so wichtig. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir vielleicht nächstes Jahr den Sprung in die Champions League schaffen. Denn das ist natürlich auch, wird auch nächstes Jahr schwierig. Und von daher ist das, man hat das ja auch gesehen, wie da gejubelt wurde, ist das Torreira mal wieder sinnbildlich dafür, als er den Elfmeter rausgeholt hat. Ist das der verdiente Lohn für eine Saison, in der Fiorentina sicherlich zu den größeren Positivüberraschungen gehört, wie sie sich spielerisch entwickelt haben. Das hat über große Strecken Spaß gemacht. Dann haben sie diesen Nackenschlag quasi mit dem Superstar, der im Winter gegangen ist, mit Vlahovic bekommen. Den haben sie auch weggesteckt und ja, sind trotzdem immer oben dran geblieben, haben immer guten Fußball gespielt. Und von daher finde ich das ziemlich gut alles so.
Und bestimmt auch eine Mannschaft, die dann gerade, da ist glaube ich auch die Atalantisierung, die Christian angesprochen hat, kann man auf jeden Fall auch bei der Fiorentina ansetzen. Also Trainer mit neuen fußballerischen Ideen, die der Liga sehr, sehr gut getan haben. Von daher freue ich mich schon auf die nächste Saison und was da dann so alles kommt in Violett. Bin sehr gespannt, finde ich spannend zu beobachten da. Und wie gesagt, ich habe es jetzt knapp daneben, aber ich habe, glaube ich, auch in dem Jahr davor immer, war das immer wieder die Mannschaft, die ich gemeinsam mit Bologna und das hat Marius auch gemacht, habe immer wieder da so oben rangetippt habe. Jetzt hat es bei der Fiorentina zumindest geklappt. Ganz kurz, Bologna im Übrigen habe ich auf 9, Christian auf 8, Marius tatsächlich auf 7.
Ja, nächstes Jahr lasse ich das, glaube ich, und dann ist es gejinxt und sie schaffen es wirklich so.
Darüber in der Europa League die Roma. Die Roma, die haben wir, Marius, beide in die Champions League getippt auf 4, Christian dahinter auf 5. Also das ist auch tatsächlich nur knapp daneben und passt eigentlich ist so schon so ziemlich. Man war zwischenzeitlich mal, wäre man dran gewesen. Ich glaube, das haben wir auch davor gesagt. Also wenn alles super rund läuft, dann trauen wir zu, dass Mourinho AS sogar in die Champions League führt. Im Endeffekt dann aber doch deutlich hinter Juventus und jetzt tatsächlich auch noch neben dem Stadtrivalen zurückgeblieben. Trotzdem Europa League. Und ich weiß nicht, Christian, kann man ein Mourinho-Fazit schon vor dem Conference League-Finale ziehen? Weil aber das wird ja auch, glaube ich, auch im eigenen Narrativ von Jose dann eine große Rolle spielen, glaube ich, ob er den Pokal holt oder nicht.
Ja, finde ich, kann man schon. Nämlich, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass ich vor der Saison auch gemeint hatte, weil ja auch viel Skepsis bei Mourinho war, so, oh, passt ein Trainer wie Mourinho zu Roma? Völlig nachvollziehbar. Aber ich meine, mich zu erinnern, gesagt zu haben, dass ich finde, man muss Mourinho aus zwei verschiedenen Sichtweisen betrachten. Also es ist einmal der Fußballlehrer Mourinho, über den man ganz sicherlich Fragezeichen haben kann, aber wo ich mir sicher war, was funktionieren wird, ist, dass die Persönlichkeit Mourinho mit der Roma funktionieren wird. Und ich finde, dieses Fazit kann man jetzt auch schon ziehen, denn wie Mourinho es geschafft hat, auch wieder diese so emotionale Giallorossi-Base quasi zu binden, ins Stadion zu holen, das glaube ich, kann man jetzt schon festhalten, dass das funktioniert hat. Und das, obwohl eben sie im Champions League-Rennen relativ schnell aus dem Rennen waren, obwohl sie hinter Lazio jetzt gelandet sind, aber ich finde diese ja, emotionale Nummer, hat funktioniert. Er hat Mannschaft und Fans und dieses ja so ganz besondere Fanumfeld wieder näher aneinander gebracht. Und ich finde, man muss ihm auch oder der ganzen Roma zugute halten. Im Prinzip muss man sagen, waren ja 3 oder 4 Champions League Plätze nach wenigen Wochen weg. Also Milan, Inter und Napoli waren nach 15 Spieltagen, glaube ich, war eigentlich klar, dass ja die 3 Plätze sind weg. Und dann um einen Platz sich noch zu streiten mit Juve, mit Lazio, mit Atalanta, wo man ja vielleicht auch noch dachte, ist dann, glaube ich, gar nicht mal so ein einfaches Unterfangen. Deswegen, ja, der Anspruch war sicherlich in die Champions League zu kommen und ich bin mir sicher, der Anspruch wird auch nächste Saison da sein. Aber ich finde, die Entwicklung, die die Roma auch gerade jetzt im Kalenderjahr 2022 genommen hat, wo sie auch, ja, würde ich mal sagen, defensiv wieder deutlich stabiler geworden sind, aber trotzdem auch zwischendurch immer wieder einen feinen Fußball gespielt habe. Ich finde, das geht manchmal ein bisschen unter, als wenn man sich anschaut, was da über Pellegrini, Mkhitaryan, teilweise auch über Außen, da waren schon auch ansehnliche Spiele oder ja, mit dabei. Und dementsprechend glaube ich, wenn man sich auch das Roma-Umfeld so anschaut, ich habe einige Freunde in Rom, die tiefste Giallorossi Anhänger sind und irgendwie sind die alle gar nicht mal so unzufrieden, auch wenn es jetzt am Ende unter Anführungszeichen nur Platz 6 ist. Und ja, dieses Finale am Mittwoch, glaube ich, ist insofern halt nochmal besonders wichtig, denn die Roma lächzt halt schon sehr, sehr, sehr lange nach einem Titel. Und wenn Mourinho das jetzt schaffen würde, dann wäre das, ja, glaube ich, schon auch ein großer Anschub Richtung nächsten Jahre, dann auch das Selbstverständnis zu haben, schaut mal her, wir können auch wieder einen Titel gewinnen, sogar auf europäischer Ebene, auch wenn es nur der kleinste ist, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, das wird auch dem ganzen Club schon nochmal einen Schub in Sachen Selbstverständnis und Selbstvertrauen geben.
Ja, Spina rechtzeitig jetzt wieder fit geworden, kann das dann nochmal ein Finale spielen wahrscheinlich. Vielleicht wieder so 40, 45 Minuten soll es doch reichen. Das ist, finde ich, auch wirklich nochmal was Versöhnliches so zum Saisonausklang, den dann nochmal in einem Finale spielen zu sehen. Wie gesagt, Lazio habe ich gerade schon gesagt, rede ich jetzt nicht drüber. Ist mir, wenn der Verein auch sich nicht in der Lage sieht, da sich dann mal selber Stellung zu beziehen, dann sollen die sportlich hier auch nicht besprochen werden. Vielleicht lasse ich mich nächste Woche dazu herab, wenn Marius und ich die Top 11 der Saison machen, da nochmal was dazu zu sagen. Außer einer von euch möchte noch was zu den Clubs da zwischen 5 und 8 sagen, dann würde ich nochmal so ein bisschen allgemein ins Mittelfeld eintauchen und ein paar Honorable Mentions aussprechen. Ich glaube, so einen oder anderen interessanten Namen kann man hier schon nochmal droppen bei den anderen Vereinen, die jetzt noch bislang nicht besprochen wurden.
Ich sage einen Satz zu Lazio. Ich glaube, dass man im Verein auch sehr zufrieden sein kann damit, wie die Saison letztlich ausgeklungen ist. Jetzt muss man mal sehen, was die Zukunft von Sergej Milinkovic-Savic anbelangt. Da gibt es natürlich wieder die klassischen Gerüchte wie jedes Jahr, aber jetzt muss es ja mal soweit sein wegen Vertrag und so weiter. Da schauen wir mal. Ansonsten, ja, Sarri hat natürlich, da der bedient nämlich dann wieder das italienische Klischee, der hat keinen Bock auf die Europa League. Aber mehr ist dann eigentlich auch mit der Mannschaft nicht drin. Aber ich glaube, dass, wenn ich da an unseren Kollegen Sascha Staat denke, da die Lazio-Fans, die keine Arschlöcher sind, und die gibt es natürlich auch, die können zufrieden sein, so wie es im Endeffekt dann gekommen ist.
Ja, ich kenne ja auch welche und auch Grüße an Sascha und das war nur...
ja, klar. Ich meine, ja. Es ist, man kann es ja aber auch nicht wegdiskutieren, ist natürlich so.
Dann ganz kurz, Christian, du hast einen Treffer. Du hast einen Treffer. Du hast Torino auf die 10 getippt.
Ja, schön.
Ja.
Ja, dann Juric hat sich. Passt, sorry, genau, du sagst es, Juric. Dann hat sich diese Idee wenigstens bewahrheitet. Ja, also ich finde schon, dass Juric ein paar Worte wert ist, weil wie er Torino da aus dem Schlamassel der letzten Jahre rausgezogen hat, auch die Art und Weise, was er davor schon mit Hellas geleistet hat, den Weg Hellas jetzt unter Tudor ja auch weitergegangen ist. Also Juric ist eine Trainerfigur, die ich die der Serie A, finde ich, wahnsinnig viel gibt. Also wir haben es ja schon angesprochen, dieser mutige Ansatz, wenn man sich angeschaut hat, wie Torino, ja, wie weit die in die gegnerische Hälfte rein aufrücken, reinschieben, durchschieben, das ist schon, ja, also mir gefällt es sehr gut. Ich finde, es ist auch viel mehr als Gegenpressing. Manchmal kommt ja dann so der Begriff, ah ja, das ist nur Gegenpressing, aber ich finde, das ist es gar nicht, sondern es ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, dass du auch wirklich mutig einfach bist und das Ganze sowohl ohne Ball als auch mit Ball einfach entschlossen nach vorne auslegst, dass dir dann bei Torino vielleicht, das war ja auch ein Problem in der Saison, hin und wieder dann einfach im vordersten Drittel dann die Qualität vielleicht individuelle fehlt, um daraus dann auch noch mehr Zählbares rauszuholen, glaube ich, ist halt einfach so. Deswegen ist es halt Torino oder Hellas und eben nicht die Top-3-Mannschaften, wo du dann auch ganz vorne vielleicht die Leute hast, die noch mehr draus machen. Und gerade bei dem Thema vielleicht zu Torino, ein gewisser Dennis Bett hat da wahnsinnig gefehlt. Der hat diese Rolle nämlich lange eingenommen, so als ja qualitatives Bindeglied ganz vorne drin. Der hat dann wochenlang gefehlt und da hat man gemerkt, dass Torino einfach offensiv Qualität abgegangen ist. Aber trotzdem, ich bin wirklich beeindruckt, wie er das durchzieht, wie seine Mannschaften durchziehen. Und ja, finde es eine schöne Geschichte.
Absolut. Und ja, weil du gerade noch gesagt hast, wenn jetzt noch hinzukommt, dass man mit Ball noch mehr selber hinbekommt, gegen vielleicht Gegner, die einem theoretisch unterlegen sein sollten, und man da noch mehr Punkte mitnimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch ein einstelliger Tabellenplatz nächste Saison dran ist. Ich hatte einen Treffer bei Sassuolo.
Muss ich einmal kurz einhaken, sorry. Ja. Muss man natürlich gucken, was für einen Kader Juric nächste Saison zur Verfügung haben wird. Also Bremer, der bringt natürlich auch Geld rein, aber der wird ziemlich sicher weg sein. Pobega, Belotti, wenn die gehen, bringen sie kein Geld ein. Mandragora ist auch nur ausgeliehen, stand jetzt noch nicht fest verpflichtet. Und das sind dann schon gleich mal 4 richtige Qualitätsspieler. Und wenn die wegfallen, muss man aus Torino sich natürlich auch erstmal gucken, wie man die dann ersetzt bekommt. Juric hat natürlich immer gezeigt, dass er das kann, Leistungsträger zu ersetzen. Aber wird schon eine happige Aufgabe.
Ja, safe. Ja, klar. Ja, das hatte ich jetzt gerade noch nicht mit einberechnet. Ich hatte übrigens einen Treffer auch bei Sassuolo auf Platz 11. Die machen halt so Sassuolo-Sachen. Kann man sich immer wieder angucken. Ganz kurz, ach übrigens, Torino hatten Marius auf 14 und ich auf 16. Also da hatten wir noch nicht so viel Vertrauen in Juric wie du. Ganz kurz finde ich, man sollte auch einmal noch über Hellas sprechen.
Unbedingt.
Die auf 9 eingelaufen sind. Ich schaue gerade mal, wir hatten sie, ich hatte sie auf 12. Oh ja, Christian, du hattest sie auf 16.
Oh.
Und Marius hatte sie auch auf 12.
Ja, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Also
ich
dachte eben, dass der Juric-Effekt sozusagen so großer ist bei Hellas und bin ja immer noch davon überzeugt, denn ich glaube, das, was er hinterlassen hat, was Tudor, also Di Francesco waren, glaube ich, ein größeres Missverständnis kann es nicht geben. Also von Juric auf Di Francesco zu gehen, hat sich dann gezeigt, nicht die beste Idee. Aber dann eben, als Tudor kam und der schlau genug war, diesen Weg von Juric weiter fortzuführen, muss ich echt sagen, krassen Respekt vor Hellas, weil ich hätte gedacht, dass Juric ein größeres Gewicht hat, der Abgang, aber anscheinend ist das so tief verankert mittlerweile, diese Fußballdenkweise im Club, großartig, und deswegen muss ich auch echt sagen, für mich noch vor der Fiorentina eigentlich die positive Überraschung der Saison, denn wenn man sich anschaut, die haben letztes Jahr Zaccagni und Di Marco verloren, also jedes Jahr jetzt Riesenleistungsträger, im Jahr davor Kumbulla, Rahmani, Amrabat, also im Prinzip die besten Leute immer weg, und trotzdem haben die es Jahr für Jahr geschafft, wieder gut zu spielen, wieder mutig zu spielen, jetzt eben dieses Trio da mit Barak, Caprari, Simeone, das dann einschlägt wie eine Wucht, offensiv. Hellas hat 8 Tore mehr geschossen als Juve. kann man vielleicht auch einfach mal so stehen lassen. Also wirklich Chapeau vor Hellas. Juric hat die Basis gelegt und Tudor hat die jetzt wunderbar weitergeführt. Für mich sind die wirklich ein Modell dafür, für einen, sage ich mal, unter Anführungszeichen kleineren Verein, wie du es vielleicht angehen musst. Denn dass einem kleineren Verein die besten Leute abhanden kommen, früher oder später, glaube ich, ist normal. Das passiert fast allen. Aber wenn du so wie Hellas dann über Jahre jetzt eine Philosophie erarbeitest, die anscheinend auch ohne die großen Namen funktioniert, dann würde ich sagen, das ist ein Weg, den sich vielleicht andere auch abschauen können.
Ja, safe. Also Hut ab nach Verona. Ich würde jetzt mal sagen, man kann natürlich nicht jedes einzelne Team durchgehen. Man kann nochmal sagen, Empoli, die Klasse gehalten, Andrea Zoli, da auch Hut ab, auch wenn man zwischendurch mal so ein bisschen eingebrochen ist. Ich würde den Vorschlag machen, bevor wir noch kurz Enttäuschungen und Überraschungen machen und Christian uns einmal seine 11 Spieler der Saison präsentiert. Gibt dir jetzt die Möglichkeit, Christian, erstmal du vielleicht noch irgendeinen Take zu einem Verein, der jetzt noch nicht gefallen ist?
Also ich finde, wer es sich verdient, auch nochmal vielleicht kurz zwei, drei Sätze von uns bekommen, ist Udinese. Also da war ich auch skeptischer als das, was sie jetzt da am Ende abgeliefert haben. Stark, was Cioffi da gemacht hat. Und für mich, Udinese hat es wirklich wieder geschafft. Die sind für mich mit physisch, also mit einer der krassesten Mannschaften der ganzen Liga. Also ich erinnere mich, vor kurzem war ja dieses Fiorentina-Udinese-Nachholspiel. Für Fiorentina ging es da ja noch um alles in Richtung Europa. Und dann gewinnt Udinese das auswärts 4-0. Klar, jetzt muss man sagen, 4-0, die letzten zwei Tore für die Nachspielzeit. Das hätte auch ein 2-0 sein können. Aber mit welcher körperlichen Präsenz die da das Ganze aufgezogen haben, nicht nur in diesem Spiel, auch gegen die Großen, finde ich, waren sie unangenehm in der Rückrunde. De Lufeo, spielerisch vorne, brillant, hat viele gute Elemente reingebracht. Udoji auf außen sicherlich auch so ein neuer Mann, neuer Name, der dafür Furore gesorgt hat. Molina auf außen, der jetzt wahrscheinlich auch den nächsten Schritt macht, argentinischer Nationalspieler, der bei einigen großen Vereinen im Gespräch ist. Also Respekt, wie Udinese das in positiver Art und Weise durchgezogen hat.
Ja, komplett. Hast du mir ein bisschen mein Take weggenommen. Die wollte ich nämlich auch nochmal kurz sprechen. Weil die ich meistens irgendwie auch in den Tabellenkeller tippe. Die habe ich mal jetzt dieses Jahr auf 15 gesetzt. Marius hat sie sogar als Absteiger drin gehabt. Und das ist wirklich was, auch ohne da jetzt natürlich die personelle Entwicklung schon vorausahnen zu können, hatte ich mir wirklich bei Udinese gedacht, dass da auf jeden Fall die Gegebenheiten so da sind, dass wenn man noch ein bisschen mehr Kontinuität auch in Sachen Punkteausbeute ranholt, da die nächste Saison vielleicht etwas entspannter daherkommen könnte. De Lufeo mit die meisten Torchancen am Kreieren im Übrigen. Also das ist schon aller Ehren wert, was sie da gemacht haben, dafür, dass sie echt in den letzten Jahren ganz oft echt graue Maus mit bis hin zu wann steigt ihr endlich ab, so, ne?
Ja.
Das Ding hatten.
Makengo, auch ein ganz, ganz interessanter Name im Mittelfeld. Der, glaube ich, wird in näherer Zukunft auch bei einem größeren Verein spielen. Also gibt's einige, die da auf sich aufmerksam machen, die das auch im Kollektiv lösen und ja, deshalb echt respektvoll.
Ja, bei mir ist es gerade einmal gefallen, das kann ich, vielleicht machen wir doch einfach noch mit einem weiteren Take weiter, denn ich habe es nur einmal kurz getroppt gerade, aber finde eigentlich auch Empoli bemerkenswert, dass sie es dann doch so souverän geschafft haben. Und in dem Zuge muss man auch, denn das Team hatten wir auch alle drei zumindest als Absteiger, muss man, finde ich, auch mal Thiago Motta und Spezia noch mit reinnehmen und da einfach auch mal sagen, dass da auch gute Arbeit geleistet wurde. Zumindest gemessen an dem, was man da für Möglichkeiten hat. Und auch wenn das nicht dazu reicht, dass Motta noch weitermachen darf. Wobei er will auch nicht, ne? Das ist eher so.
Der wird übrigens auch gerade mit PSG in Verbindung gebracht. Ja. Ich weiß nicht, auf welcher Position dann genau, aber vielleicht liegt da das Angebot ja auch schon ein bisschen länger vor und er dachte deswegen, dann mache ich das mal.
Dann haben wir tatsächlich jetzt fast über alle Mannschaften gesprochen. Ich meine, so das ein oder andere Mal ist es, glaube ich, schon durchgeklungen, was Überraschungen und was Enttäuschungen waren. Aber vielleicht willst du nochmal, Christian, für die ZuhörerInnen einmal kurz präzise deine vielleicht drei Überraschungen und drei Enttäuschungen.
Also Enttäuschungen, ganz klar Juve an 1. Wie gesagt, Napoli muss ich da auch reinnehmen, aufgrund der Art und Weise, wie das dann am Ende aus der Hand gegeben wurde. Und ja, klar, auch wenn ich meinen Tipp hernehme, wenn Atalanta dann am Ende auf 8 landet, dann ist das auch enttäuscht. Würde ich mal so sagen. Überraschungen, wie gesagt, für mich Verona wirklich da, klar, enges Rennen, aber die Fiorentina ist für mich halt nicht so sehr die Riesenüberraschung, sondern da hat sich das bewahrheitet, was Italiano versprochen hat, und ich bin beeindruckt, wie schnell er seinen Stil auch dem Verein, ja, dem Club überstülpen konnte. Ich finde ja auch, weil vorhin der Name Vlahovic gefallen ist, das ist nämlich das beste Beispiel, finde ich, für die Arbeit, die Italiano geleistet hat, dass eben die Fiorentina eben nicht abhängig war von ihren mit Abstand krassesten Knipser vorne da drin, sondern dass sie auch ohne ihn dann eben es geschafft haben, weiterhin viel zu kreieren und dann halt eben auch die Cabrals und Piontek, wenn auch nicht auf dem Niveau von Vlahovic, dann trotzdem auch ihren Job machen konnten, weil sie Unterstützung von Nico Gonzalez hatten, weil Saponara wieder eine wichtige, clevere Rolle gespielt hat, weil Torreira, die Rolle von Torreira auch in Sachen Torgefahr dann nochmal neu interpretiert wurde. Also dementsprechend schön, dass die Fiorentina da diesen ganzheitlichen Ansatz gefunden hat und den auch ohne Vlahovic durchziehen konnte. Und ja, und dann glaube ich, würde ich als drittes würde ich auch nochmal Empoli nennen, weil klar, Empoli ist jetzt in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen untergegangen, weil sie auch wirklich diese krasse Niederlagenserie hatten. Aber man darf dann halt eben auch nicht vergessen, dass sie halt einfach davor halt einfach wahnsinnig performt haben. Du hast es angesprochen, 6 Punkte gegen Napoli, Sieg bei Juve auswärts schon relativ früh in der Saison. Also Empoli hat wirklich einen feinen Fußball unter Andrea Zolli gespielt. Genau das eigentlich, was ich mir erhofft habe, dass sie diesen Weg weitergehen. Viele junge Spieler jetzt auf die Landkarte gebracht, die klar, Pinamonti ragt da raus mit seiner tollen Saison, aber auch so Leute wie Aslani im Mittelfeld, der jetzt ja auch bei Inter und bei Milan gehandelt wird, Viti in der Innenverteidigung, dem auch eine große Zukunft vorausgesagt war, Parisi, Linksverteidiger, der auch, glaube ich, über kurz, über lang, ich glaube eher über kurz, auch schon bei einem großen Verein sein wird. Also was Empoli da auf die Füße gestellt hat, aller Ehren wert.
Ja, das ist eine gute Wahl, das ist eine gute Wahl. Ich versuche mal auch meine Top 3 und Negativ 3 zusammenzustellen. Nicht, dass ihr euch wundert, Marius ist immer noch, wir haben ihn nicht komplett verloren, aber er hat Dinge zu tun. Deswegen, falls ihr ihn eine Weile nicht mehr hört, dann müsst ihr euch jetzt mit meinen Enttäuschungen und Überraschungen der Saison anfreunden. Ich muss tatsächlich auch Juve mit reinnehmen, das geht nicht anders. Napoli würde ich auch mit reingehen, aber ja, ich habe sie auf 2 getippt. Wenn ich nur nach meinen Tabellen gehe, also bei der Enttäuschung, doch, Juve, Napoli und ich sag mal Sampdoria. Sampdoria hat mich enttäuscht, weil ich gedacht habe, da könnte mit Daversa was gehen. Und ja, da hat auch mein Darmstadt ganz, ganz lange gefehlt und alles. Und jetzt zum Ende hin dann auf einmal auch nochmal, wie sie dann 4-1 gegen die Fiorentina gewinnen. Aber klar, auch unter Giampaolo hat sich das jetzt auch nicht super weiterentwickelt, ehrlicherweise. Und das ist immer so. Ich hatte Sampdoria auf 10 getippt. Aber ja, das ist dann irgendwie nicht komplett befriedigend gewesen, was sie mir angeboten haben, muss ich sagen. Aber wenn man da ein paar Sachen zusammenhält, einmal namentlich erwähnt, Sabiri wirklich hat sich, nachdem er da ja zwischendurch mal wieder den Weg in die Serie B gehen musste zu Ascoli, stark entwickelt und kann sich jetzt wirklich, finde ich, einen Serie A-Spieler nennen. Das ist auf jeden Fall positiv herauszuheben bei Sampdoria, aber ansonsten hätte ich da gerne das ein oder andere mehr gesehen. Und meine Überraschungen, muss ich ganz klar sagen, ich habe sie auf 5 getippt, sie sind Meister geworden, Milan ist auf jeden Fall eine Überraschung. Dann könnte ich auch Hellas, war ich nicht so weit davon entfernt, die habe ich auf 12 getippt. Ja, glaube ich tatsächlich, Torino ist auch eine Überraschung für mich, dass sie es so gut hinbekommen haben. Und Salernitana. Also die Halbsaison-Rückrunden-Überraschung, aber und damit hätte ich niemals gerechnet, dass ich im Endeffekt 2 vielleicht auch die Aufsteiger in dem Sinne. Dann kann ich nämlich Empoli auch mit reinnehmen. Hätte ich nie gedacht, dass ich dann im Endeffekt zwei Aufsteiger in der Serie A halten. So, jetzt bin ich gespannt, mit was du uns... Ah, warte mal, ich wollte das andere Spiel mit dir auch noch machen. Willst du, Christian, willst du erst die Top 11 machen oder willst du erst das zu jedem Team einen Spieler?
Ach so,
das ja. Das darfst du dir aussuchen.
Was macht mehr Sinn vom Ablauf her?
Nein, das ist der, worauf du jetzt Lust hast.
Ja, komm, dann machen wir von jeder Mannschaft einen Spieler.
Okay, pass auf, auf Twitter wurde es mal so schön alphabetisch sortiert, aber ich mache es der Tabelle runter durch, okay?
Okay.
Du könntest natürlich, das wäre dann Premium, wenn du es ungefähr sogar hinbekommst, so jetzt im Kopf raus, das so zu machen, dass du auch einen Torwart und Abwehrspieler und so hast. Aber du kannst natürlich auch einfach sagen, der beste Spieler von dem Verein, den du nehmen würdest.
Ich probier's.
Okay, Milan.
Oh, schon schwierig. Ich möchte eigentlich Tonali nehmen, aber ich muss dann doch Leo nehmen.
Okay, Inter.
Perisic.
Napoli.
Dries Mertens.
Juve.
De Ligt.
Okay, Lazio.
Milinkovic-Savic.
Roma.
Pellegrini.
Ja, gute Wahl. Florenz.
Viele. Torreira, so wie es am Ende lief.
Okay. Atalanta.
Oh, Atalanta nehmen wir. Boah, weil er so lange gefehlt hat und so wichtig ist, Zapata.
Mhm. Hellas?
Dann muss ich Caprari nehmen.
Torino?
Torino. Zingo.
Oh, okay, ja. Sassuolo?
Sassuolo bin ich dann bei Raspadori.
Okay. Udine?
Ich glaube, da würde ich vorhin kurz angehen. Ich würde Makengo nehmen, weil ich glaube, der hat eine schöne Zukunft für
sich. Mhm. Bologna?
Ja, Arnautovic.
Okay, ja, ist klar.
14 Buden.
Genau. Empoli.
Ah, Empoli. Ja, ich nehme Aslani, weil ganz ehrlich, den hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber der ist jetzt mittlerweile sogar als Brozovic, Backup bei Inter im Gespräch, bei vielen. Also für mich sinnbildlich für diese tolle Entwicklung der vielen jungen Spieler bei Empoli.
Okay. Samp.
Du hast den einen Lichtblick vorhin genannt, Sabiri, dann nehme ich den anderen, Candreva.
Oh, okay. Herr Start, der hat gerade am Anfang, und das war vielleicht, ist es deswegen auch so enttäuschend, weil es am Anfang ganz gut losging, oder man dachte zumindest, dass es gut losgeht. So. Spezia.
Komm, mir fehlt noch der Torhüter, und Provedel hat phasenweise, als Spezia dann eben diese Punkte geholt hat, wirklich großartig gehalten. Dann hole ich mir für mein Team einen Torhüter, den vielleicht nicht alle auf dem Zettel haben.
Ja, gut. Salernitana.
Oh, Salernitana. Bonazzoli.
Ja, so, und jetzt wird's spannend.
Ja.
Cagliari.
Boah, Cagliari. Also, ich nehme da jetzt die Hoffnung, dass Cagliari vielleicht dann auch wieder was aufbauen kann. Ich finde Bellanova, junger Italiener, der da auf Außen teilweise eine gute Figur gemacht hat. Aber bei Cagliari ist echt schwierig.
Genua.
Genua. Die kamen so sehr übers Kollektiv, Mario. Wen nehmen wir jetzt da raus? Es kann ja auch der sinnbildlichste Spieler sein, oder? Sozusagen. Ja, dann nehme ich Porta Nova, weil der als Blessin dann da war, als Genoa zu dieser aggressiven, sich wild Bälle zurückholen wollenden Mannschaft gemacht wurde, war Porta Nova auch mit seiner Physis irgendwie, hat da seine Rolle gespielt.
Okay. Und Wen nimmst du von Venedig? Was? Torwart hast du leider schon, ne?
Dann haben wir es schon von Venedig. Wer ist denn da? Ach so, ganz klar, Aramu. Ganz klar, ja. Ganz feiner Kicker. Ich hoffe auch, dass der weiter in Serie A spielen kann.
Sehr gut. Dieses Spielchen könnt ihr weiter immer gerne natürlich auch betreiben. Ich finde es ganz spannend. Marius und ich werden das nächste Woche machen. Genauso wie Marius und ich nächste Woche dann unsere Top 11 der Saison küren werden. Aber das darf jetzt schon Christian machen.
La Squadra Eterna.
Und ihr könnt es natürlich übrigens auch immer noch machen. Wir haben schon ein paar Einsendungen bekommen. Wenn da noch mehrere kommen, dann werden Marius und ich, wahrscheinlich eher Marius, der ist nämlich das Auswertungsgenie von uns beiden, dann können wir auch tatsächlich so eine Community-Elf vielleicht zusammenstellen oder zumindest sagen, wer wie wo sich entschieden hat, auf welcher Position. Und wir können jetzt natürlich uns auch ein bisschen von Christian inspirieren lassen. Ich bin schon sehr gespannt, wen du da alles aufbietest.
Okay, soll ich loslegen einfach?
Genau, wer steht im Tor? Ich glaube, ich habe eine Ahnung.
Ja, ich glaube, die Ahnung ist richtig, Mario. Ja, es ist schwer, an Mike Maignan vorbeizukommen. Ganz kurz mal herausragend, mit dem Fuß auch wichtig. Und ich finde immer noch seine größte Leistung, der Name Donnarumma, viel im Milan-Umfeld in den letzten Monaten, kaum mehr. Würde ich sagen, dass ein Jahr später ist eine grandiose Leistung.
Ja, zwischenzeitlich auch kurz verletzt gewesen, hat man schon auch gemerkt, dass er fehlt. Und da kam er wieder auch bemerkenswert stark. Und das ist natürlich eine wohlverdiente Nummer 1. Mit was für einem System spielst du? Hast du eine Viererkette oder drei Abwehrspieler?
Ja, genau. Also ich habe eine Viererkette anzubieten. Mhm. Fang mal links hinten an. Kommt gleich der nächste. Rosso, Nero. Ja, Theo Hernandez. Kommt dann auch ganzheitlich in meinem System, da werden wir dann über die linke Seite allgemein noch sprechen, aber ja, Theo auch einer dieser Spieler, ganz klar, finde ich auch, der nochmal den nächsten Schritt bei Milan gemacht hat und sich dann halt auch noch am vorletzten Spieltag gedacht hat, ach, wenn ihr noch ein Tor zum Scudetto braucht, ein Bild dazu, dann liefere ich es durch euch. Und ganz wichtige Figur für mich, ja. Keine Frage.
Wer verteidigt bei dir innen?
So, Abwehrzentrum, dann wird's bei mir physisch. Ich habe mir gedacht, ich entscheide mich für zwei Varianten, die es dem jeweiligen gegnerischen Stürmer unangenehm machen. Bremer, für mich ganz klar gesetzt, Torino, herausragende Saison. Also wenn ich dran denke an viele Spiele, die wir auch begleiten durften, der hat Vlahovic zweimal ausgeschaltet, der hat Dzeko im Griff gehabt, der hat Giroud im Griff gehabt. Also für mich ganz, ganz klar, eine der Figuren, klar, nicht der große Name oder auch nicht der große Verein, aber was Bremer da an Konstanz abgeliefert hat, für mich muss ihn da reinzunehmen.
Ja, ist im Übrigen auch von der Serie A zum Verteidiger der Saison gewählt worden.
Völlig zu Recht, bin jetzt gespannt, wie es für ihn weitergeht. Der nächste Schritt steht jetzt definitiv an. Finde es auch sehr schön in dem Zusammenhang vielleicht mal zu erwähnen, dass er irgendwie auch aus Dankbarkeit seinen Vertrag verlängert hat. Und klar war, dass Torino ihm auch jetzt keine Steine in den Weg legen wird. Aber ich finde es auch eine schöne Geste, dass dem Verein, der ihm ja auch viel gegeben hat, der ihm diesen Weiterentwicklung ermöglicht hat, dass dem jetzt zumindest am Ende halt auch noch eine ordentliche Transfersumme damit garantiert ist.
Ja, absolut. So, erst daneben.
Und neben Bremer habe ich den Kollegen Milan Skriniar. Finde auch, also hat sich auch nochmal weiterentwickelt, finde ich, war ja schon letztes so ein ganz, ganz wichtiger Mann unter Conte, dieses Sohn wieder extrem verlässlich im 1 gegen 1. Ich habe zum Beispiel mal raus, ist ganz interessant, Skriniar, der meistens auf halb links verteidigt, auf halb rechts, hat es zum Beispiel geschafft, dass in all den Derbys gegen Milan Leao noch keine Bude erzielt hat. Das finde ich ist allein auch schon mal vielleicht hervorzuheben. Das zeigt seine Qualitäten im 1 gegen 1. Plus hat er in der Saison auch immer wieder im Zentrum der Dreierkette gespielt. Wenn De Frey mal nicht dabei war, finde ich, hat den Job auch sehr solide erledigt. Also mit Bremer und Skriniar fühle ich mich ganz gut aufgestellt. Und kleine Klammer, klar hätte man da jetzt Tomorrow in Kalulu auch reinnehmen können, die Milan-Abwehr, aber ich wollte dann halt doch nicht nur eine Top-Milan-Auswahl.
Ja, Das wäre sonst jetzt meine Frage gewesen. Aber du hast sie an anderer Stelle gebührend gelobt. Wer komplettiert die Kette hinten rechts?
Ja, ist vielleicht einer, der jetzt wahrscheinlich nicht im ersten Moment aufscheint, aber für mich war Di Lorenzo von Napoli ein ganz wichtiger Faktor für Napoli. Auch in Sachen Spielaufbau, finde ich, hat er sich weiterentwickelt, hat da kluge, ist da immer wieder auch so ein bisschen in den Halbraum reingerückt, so ähnlich wie Calabria, war da auch eine wichtige Anspielstation im Spielaufbau von Napoli. Und warum ich mich dann schlussendlich für ihn entschieden habe, in dieser Phase, über die wir vorhin gesprochen haben, von Napoli, wo sie das im Prinzip alles weggeworfen haben, was sie sich davor aufgebaut haben, da war Di Lorenzo verletzt. Da hat Di Lorenzo gefehlt und deshalb finde ich seine Wichtigkeit für Napoli sehr groß und dementsprechend hat er bei mir den Sprung da reingeschafft.
Wie sieht's davor aus? Auch Vierer Mittelfeld oder?
Nein, also ich habe jetzt ein Dreier Mittelfeld und muss gleich dazu sagen, es ist ein sehr variables, spezielles Dreier Mittelfeld. Denn fangen wir mal mit den zwei Namen an, die auf jeden Fall in dem Dreier Mittelfeld gesetzt sind. Und da sind wir bei den, gehen wir nach Mailand und nehmen die Kollegen Marcelo Brozovic und Sandro Tonali. Für mich ganz gleich. Brozovic ist ja auch zum Mittelfeldspieler der Saison gewählt worden, hat man vorhin ja auch kurz angerissen. Also ist einfach das Hirn dieser Mannschaft, wenn er gefehlt hat, finde ich, hat man ihr angemerkt, das, was fehlt. Taktgeber, auch faszinierend, immer noch mit der laufstärkste Spieler der Liga, irgendwie, glaube ich, 11,5 Kilometer pro Spiel. Also das ist auch einer, der deshalb auch immer nah am Ball ist, weil er die Meter auch macht. Und dann kommt noch sein fußballerischer IQ dazu. Also für mich gesetzt. Ja, und Tonali auch ganz klar, logisch. Leao ist der Name, über den jetzt am meisten bei Milan geredet wird, aber für mich wirklich nur eine Mini-Mini-Stufe dahinter Tonali, weil er genau diesen nächsten Schritt gemacht hat, weil er Verantwortung übernommen hat, weil er wichtige Tore erzielt hat, weil er, finde das schönste Kompliment von Franco Baresi vor kurzem bekommen hat, Milan-Legende, weil er jetzt schon die Milan-DNA verkörpert. Und weil er auch noch so viel Luft nach oben hat. Also für mich war immer die Frage, ist es mehr ein Pirlo oder mehr ein Gattuso, die ja immer so im Raum stand, als er kam zu Milan. Ich glaube, er hat die Antwort gegeben, er ist Sandro Tonali. Und wenn es einen Vergleich schon braucht, dann würde ich ihn am ehesten Richtung De Rossi nehmen. Also von diesen Körperlichkeit plus Torgefahr. Also für mich kompletter, moderner Mittelfeldspieler jetzt schon.
Ja, ja. Er ist ein Tonali.
Er ist ein Tonali, genau.
Er ist ein Tonali. Okay,
so, noch einer. Und die Nummer 3, ja genau, da müssen wir jetzt ein bisschen taktisch flexibel werden, aber anders konnte ich es einfach nicht auflösen. Und zwar spielt so ein bisschen halb links mit gewissen Freiheiten Ivan Perisic. Perisic für mich eigentlich auch die Figur bei Inter, die wirklich auch diese, ja, wie soll ich sagen, also auch in Sachen Leadership und so, also was der da abgerockt hat die letzten Monate, wirklich beeindruckend, dazu logisch seine Zahlen, Tore, Vorlagen. Wer sich vielleicht nochmal ein besonderes Perisic-Tor anschauen möchte, kann sich das Coppa-Finale nochmal anschauen in der Verlängerung, was er da auspackt. Also Perisic, Mentalitätsmonster und deshalb, ja, ich weiß, er ist nicht ein klassischer Mittelfeldspieler, aber da können wir gleich direkt den Schwung zu den drei vorne nehmen. Auf links muss man dann halt auch Leao reinnehmen. Über den, glaube ich, haben wir genug schon gesprochen. Aber ich konnte Perisic nicht draußen lassen. Das geht einfach nicht. Und deshalb, finde ich, habe ich jetzt auf links mit Theo, Hernandez, Perisic und Leao, finde ich, ist man ganz gut aufgestellt, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Und welche zwei anderen Stürmer hast du noch drin?
Ja, dann fehlen noch zwei. Und dann würde ich der zweite, so auf der Halbposition, sage ich jetzt mal, über links haben wir ja schon gesagt, klar, Leao. Ich will und muss unbedingt Caprari reinnehmen, weil er für mich sinnbildlich steht für das, was Hellas geleistet hat. Glaube ich, 12 Tore plus 7 Vorlagen. Also da gehen wir Richtung 20 Scorerpunkte. Großartig, was der da vorne geleistet hat. Ich meine, war immer schon technisch feiner Spieler, aber konnte das ja meistens nicht verlässlich abrufen. Bei Hellas konnte er es jetzt großartig, was der da auf engen Raum wendig, mobil und trotzdem aber auch so gegen den Ball aggressiv, genau das, was man bei Hellas halt eben auch will. Also ja, ich weiß, da hätte man auch Berardi reinnehmen können, sollen vielleicht, würden jetzt auch viele sagen, von seinen Zahlen her, keine Frage, aber ich habe mich dann doch auf dieser Halbposition für Caprari entschieden. ja, ganz vorne drin habe ich mich jetzt am Ende auch für Lautaro entschieden. Erklärung dafür, klar, Ciro Immobile, 27 Buden, herausragend wieder, vor allen Dingen Jahr für Jahr, gar keine Frage. Aber ich habe mir jetzt mal den Luxus gönnt, das mal Elfmeter bereinigt, mir anzuschauen, die Torjägerliste, und da würde dann Immobile bei 20 landen, Vlahovic bei 19 und Lautaro bei 18. Ich finde, das sind sie eng beieinander, und Lautaro ist halt auch so ein bisschen, ja, sinnbildlich für diese doch grandiose Interoffensive, finde ich, die Inzaghi da konstruiert hat. Und ja, wir hatten es vorhin, er hat sich seine Torpause zu schlechten Zeitpunkt genommen, aber trotzdem finde ich, darf man nicht vergessen, er hat Lukaku verloren vor der Saison, so ein bisschen der Orientierungspunkt ja auch für ihn, und hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, dass er eigentlich der große Name da vorne bei Inter jetzt drin ist. Und ich finde, mit 21 Toren, also 3 Elfmeter, aber 21 insgesamt, kann sich das mehr als.
Ja, das ist eine legitime Wahl, die kann man schon aufstellen. Es wird mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, was ich da zusammen fabriziere. Ihr habt entweder schon geliefert oder tut das noch. Bei Marius weiß ich, der hat seine schon vorbereitet. Und dann gucken wir mal nächsten Montag, ob wir uns da auf eine einigen können oder ob jeder seine eigene macht. Das bald dovern wir noch aus. Aber das war auf jeden Fall schon mal die Top 11 von Christian.
La Squadra Eterna.
Und dann sind wir auch schon am Ende, würde ich fast sagen. Es gibt jetzt noch eine Sache. Wir haben zu Beginn Milan gratuliert. Jetzt gratulieren wir hier nochmal ganz offiziell Moritz. Der hat das Tippspiel gewonnen mit starken 559 Punkten. Und das alles ohne einen einzigen Tagessieg. Dahinter Marek Hamšík, der auch nicht schlecht getippt hat, 538. Und auch Del Piero 10 ist noch auf dem Treppchen. No Pirlo, no Party hat zwar genauso viele Punkte, aber ich glaube, Kicktipp zeigt das deswegen so an, weil Del Piero sich einen Tagessieg geholt hat, aber stark gekämpft. No Pirlo, no Party da hinten nochmal 13 Punkte gemacht. Bianco Verde auf 6, Bianco Verde auf 5, so. Fiore auf 6, Friel auf 7 und Kai Tippmann, Altra Vita. Glückwunsch und Grüße an dieser Stelle auch nochmal zur Meisterschaft. Der ist unter den Top 10 auf 8, Farbe auf 9 und Marco, ein weiterer Marco, hat es noch in die Top 10 reingeschafft. Und jetzt muss ich doch einmal schauen. Meine Wenigkeit ist eingelaufen auf Rang 63 mit 465 Punkten. Das sind ja fast 100 weniger als der Sieger. Und, aber ich hab's noch geschafft. Ich hab noch Marius abgefangen. 9 Punkte bin ich vor Herrn Solke eingelaufen ins Ziel. Und das bedeutet 9 Bier auf Marius Nacken für mich. Da freue ich mich schon drauf. Den Tagessieg hier übrigens ganz am Ende hat sich nochmal Nesta geholt mit 20 Punkten. Stark, fast alle Ergebnisse richtig getippt. Oder zumindest die Tendenz. Das ist eine ganz ordentliche eine Ausbeute ist es. Ja, Marius, hast du was zu deiner Verteidigung noch zu sagen?
Ja, schlecht angefangen, zwischenzeitlich dann mal ganz solide gewesen und dann auch sehr schlecht wieder aufgehört. Also ja, nein, ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen, und vielleicht kriegen wir das ja hin, dass ich dich und Moritz dann zeitgleich einladen kann.
Das wäre stark. Wir werden das auf jeden Fall nächste Saison fortführen, oder? Das ist eine schöne Tradition geworden mit diesem Tippspiel.
Finde ich vielleicht auch. Also bekommen auch. Das hat ja der Sascha ins Leben gerufen, also danke dafür auch nochmal. Und ich denke, es spricht nichts dagegen, einfach auf der Seite auch zu bleiben. Und wenn diese Saison dann losgeht, dann können wir auch nochmal einen Aufruf machen, falls sich noch weitere Leute dann registrieren wollen.
Genau, das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegen wir beides dann auch mal hin, 38 Spieltage jedes Mal einen Tipp einzutragen.
Das wäre was, ne?
Das wäre was. Da haben wir auch ein paar Punkte liegen lassen. Und Christian, ich wäre dann eigentlich schon auch stark dafür, dass du dich da dann auch mal beteiligst.
Absolut. Also da steige ich auf jeden Fall im Sommer mit ein.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Dann, wie gesagt, ihr eure Top 11 noch an uns ran. Wir bereiten die vor. Marius, wir machen nächste Woche auch das Spielchen mit den einen Spieler pro Team, oder?
Ja klar, machen wir auf jeden Fall. Und alle Fragen, die eingelaufen sind, da waren nur so zwei, drei dabei, die verschieben wir auch einmal auf nächste Woche, weil ich glaube, das ist jetzt schon die längste Folge, die wir jemals gemacht haben. Aber natürlich auch, also großartig, danke Christian für deine Expertise, das macht immer unheimlich viel Spaß. Und nächste Woche machen wir dann die Community-Folge quasi.
Genau, da gibt es Q&A, würde ich sagen. Da können wir auch mal gucken, was sich noch in Serie B und C so abspielt. Oder hat jemand aus dem Stegreif raus, was gerade noch in den Playoffs in der Serie B ist? Monza hat gegen Brescia gewonnen.
Genau.
Und Pisa hat gegen Benevento gewonnen.
Pisa hat unentschieden gegen Benevento gespielt und ist weitergekommen, weil sie in der Tabelle vor ihnen waren.
Ah, so war das. So war das. Also nach Hin- und Rückspiel war es unentschieden. So, ne? Ja. Und deswegen ist jetzt das Aufstiegsfinale Monza gegen Pisa.
Genau.
Und das findet statt am Donnerstag und am Sonntag. Das heißt, in der nächsten Folge können wir euch sagen, wer dann der dritte Verein ist, der noch hoch in die Serie A geht und wie weit die Serie C bis dahin gekommen ist, recherchiere ich auch nochmal nach. Aber da dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen länger als in der Serie B, oder Christian?
Ja, ich glaube schon. Palermo ist auf jeden Fall noch im Rennen. Da ist noch auch einiges an großem Namenpotenzial vielleicht Richtung Serie B nächstes Jahr.
Sehr gut. Da können wir uns doch mal vielleicht das ein oder andere Spiel des FC Südtirol in den Kalender eintragen, oder?
Ja, es wird ganz interessant, wer da jetzt alles nach Bozen kommen darf nächste Saison. Da, glaube ich, haben einige nicht damit gerechnet.
Sehr stark. Dann auch schließe ich mich nur Marius an. Christian, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuhören auch. Feedback, wie gerne immer über die bekannten Kanäle, weitere Fragen auch gerne her damit. Ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Woche und viel Spaß dann mit den ganzen Finalentscheidungsspielen, die noch anstehen und bis nächsten Montag. Das war's von meiner Stelle. Tschüss Marius, tschüss Christian, tschüss an euch.
Ciao, ciao.
Bleibt gesund und bis bald.
Das wünsche ich dir auch. Danke Mario, danke euch beiden. Bis nächste Woche. Bis dann. Funks.